Frankie kracht hinter mir auf die Bretter. Fast reißt es mich von den Füßen. Ein Bruchteil später schlägt mein Puls in die Stille. Der Song ist vorbei wie ein Kopfstoß. Staunend stehe ich vor der Menge. Ratte haut viermal die Stöcke zusammen. Wie auf Kommando rasten sie vor der Bühne aus. Die vielen Körper stoßen sich vom Boden ab, federn hoch und runter in einem Takt, ein Meer irrsinnig hüpfender Köpfe. Bei jeder Landung wackelt die Stadt, kriegt neue Risse. Ich brauche meine Zettel nicht. Der Text ist glasklar. Achtung, Achtung, strömt zuhauf, Herr der Mumien, aufgewacht. Einer fängt mit Schubsen an. Der zweite fliegt in die nächste Schulter, verteilt die Kraft, die sofort weiterflippert. Schon bildet sich ein Kreis. Noch nie habe ich Pogo von oben gesehen. Stöße, Sprünge, Knochen auf Knochen, die es schaffen, sich beim Zusammenkrachen fast zu berühren, mit jedem Crash Energie nachladen, sich rempeln, schleudern, hinfallen, von den anderen wieder hochziehen lassen, aus sich raushüpfen und ab in den Rausch. Sie tanzen in einer Staubwolke, dreckig und halbnackt wie die Heiligen. Je länger sie springen, desto schöner werden sie. Was für ein Glücksgemetzel, ich schreie sie aus vollem Herzen an. Morgen tragen sie alle ihre leuchtenden blauen Flecken. Die Basstrommel rumst mit einem letzten Schlag, das Kratzen der Stahlgitarre bricht ab. Es krabbelt mir den Rücken runter, nur noch ein Lied. Spucke glänzt auf dem Mikrofon. Die Heiligen keuchen und klatschen nach mehr. Ein hellgelb sinkender Sonnenstreif strahlt über die Kirchhofmauer, scheint ihnen von hinten ins Haar. Auf einer Bierbank abseits der Bühne sitzt eine Oma und lächelt. Einer mit Iro und schmaler Brust hat den Arm um sie gelegt. One, two, three, four. Ich drehe mich zur Ratte. Sie hat den weggetauchten Blick. Die Stöcke fliegen zwischen Schlagzeug und Fass. Ihre Arme pumpen. Ich spüre bei jedem Hieb, welche Wucht durch sie fließt, welche Kraft. Zum ersten Mal sehe ich Schweißtropfen durch ihre Schminke rinnen. Klemse traut sich jetzt sowas wie eine Melodie. Sein Oberkörper wippt vor und zurück. Er schaukelt sich selbst durch den Sound. Frankie dreht sich im Kreis mit geschlossenen Augen, weit ausgestreckten Armen, wie ein Kind. All seine Glieder sind frei, alles richtig. Ich atme tief ein. Einschusslöcher, kein Schusslöcher, Risse in der Wand. Klebt das Haus mit Kaugummi, klebt das ganze Land. 100 Schlote, 1000 Schlote, Bomber Harris kommt zurück. Schau, wie unsere Fackel brennt, Stadt brennt ab vor Glück. Fluss ist grün, Fluss ist blau, spring ins Wasser, freier Fall. Klebt das Herz mit Kaugummi. Was ist der schönste Platz im All? Ich lasse den Rhythmus schleifen drehen, trete nah an den Bühnenrand, kann plötzlich die tanzende Menge riechen, die weit geöffneten Poren. Was ist der schönste Platz im All? Ich lehne mich in die Hitze, vor mir strecken sie die Arme aus. Eisenwerder ist der schönste Platz im All. Ich drehe den Leuten den Rücken zu, wie das erste Mal auf dem Sprungturm, weiche Knie, hinter mir großes Rauschen. Ich klinke mich aus, lasse mich fallen. Der abendblaue Himmel fängt mich, überall engelmäßige Hände. Jemand greift sich das Mikro und singt, Eisenwerder ist der schönste Platz im All. Mein Körper schwappt über die Köpfe, der Refrain wandert durch die Menge. Auf der Bühne flippt die Gitarre aus, Klemse stürmt durch sein Solo, diesmal hält keiner ihn auf. Aus den Lautsprechern weht eine weiche Stimme, der schönste Platz im All. Schon kommt die nächste, mit Krawall aus vollem Hals. Verbotenster Kirchenchor der Welt. Die vielen Hände tragen mich durch die Brandung. Eine Sternschnuppe zischt über meinen Kopf mit einem Schweif aus schwarzem Rauch. Ich staune den dichten Nebelstreif an, der schwebt wie ich, bis er langsam, langsam auf uns niedersinkt.
Wir sprechen heute mit Sonja, die ihr gerade gehört habt. Die wurde 1975 in Pinneberg geboren. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin, der Text eben auch von ihr. Was das genau ist, erzähle ich gleich noch kurz. Aber bevor sie Bücher geschrieben hat, war sie beim Pinneberger Tageblatt und dem NDR, hat dann aber offensichtlich nochmal entschieden zu studieren, und zwar Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte hier in Berlin an der Humboldt-Uni. Dort schreibt sie auch ihre Dissertation zum Thema Nationalsozialismus im Film von 1933 bis 2010, die in leicht veränderter Form auch als Buch erscheint im Jahr 2012. Sonja ist sowohl in den Bereichen Film als auch Erinnerungskultur sehr aktiv, schreibt, kuratierte schon Filmreihen, unterrichtete Workshops, hält Vorträge, das nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Nebenbei ist sie war sie auch Drehbuchautorin, Regisseurin von Dokumentar- und Kurzfilmen und tritt immer mal wieder auch mit Texten auf alternativen Bühnen auf. Aber das ist anscheinend auch noch nicht genug gewesen, denn 2019 erscheint Sonjas erster Roman. Der heißt Hundesohn, ist ein Roman über eine fiktive ehemalige St. Pauli-Kiez-Legende. Aber wir sind auf Sonja aufmerksam geworden um ihren aktuellen Roman, der jetzt dieses Jahr erschienen ist, 2025. Der heißt Mauerpogo, ist im Aufbauverlag erschienen und darin erzählt Sonja eine Coming-of-Age-Punk-Geschichte, die Anfang der 80er Jahre in der fiktiven DDR-Stadt Eisenwerder spielt. Sonja lebt immer noch in Berlin.
Und Jobs hat es gerade nicht gesagt, diese einleitende Lesung war eine Sequenz aus dem Roman Mauerpogo. Warum wir mit Sonja sprechen, was wir bei Sonja spannend finden, ist vor allem ihr Außenblick. Also die Wahrnehmung von jemandem, der sich anscheinend nie selbst als Punk gesehen hat oder selber nie Punk war, aber offensichtlich so viel Faszination für dieses Thema empfunden hat, um sich dann jedenfalls im DDR-Zusammenhang damit intensiv zu beschäftigen und einen Roman darüber zu schreiben. Und was sie dabei alles gelernt und erfahren und recherchiert hat und wie sie das sieht, da sind wir sehr gespannt darauf, das heute zu erfahren. Hallo Sonja.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns.
Ja, es gab übrigens eine kleine Irritation. Jobs dachte, ich soll den ersten Teil machen, deshalb hatte ich den auch gekürzt.
Ach so, dann haben wir uns mal wieder missverstanden, aber es macht ja nichts.
Macht nichts.
Wir haben es ja geschafft.
Ja.
Vorfragen. Also, Bücher und Drehbuch überhaupt schreiben ist ja in der Regel schon so eine sehr solitäre Arbeit. Man arbeitet so vor sich hin, ist sehr viel mit sich allein, mit seinen Fantasien und im Zweifelsfall an einem Computer. Die Frage dazu, wie gut tut dir das Alleinsein und wann hast du dich das letzte Mal zu allein gefühlt?
Ich habe mich sehr allein gefühlt beim Schreiben meiner Doktorarbeit, was mich irgendwie vom Thema her 10 Jahre meines Lebens gekostet hat. Das war aber auch ein harter Stoff, weil also eigentlich hat mich immer schon deutsche Geschichte interessiert in verschiedenster Form und da ging es eben um Filme, die sich mit NS und Holocaust beschäftigt haben und Zweiten Weltkrieg. Und das war erst eine Magisterarbeit, damals gab es noch Magister und dann später Doktorarbeit und da habe ich wirklich 10 Jahre lang alles geguckt zum Thema, was ich so kriegen konnte an Filmen und dachte
Nur den Umfang, also ich habe schon gesagt, das ist von 1933 bis 2010, ne? Also von wie vielen Filmen reden wir da eigentlich?
Also im Anhang erwähne ich 400, bisschen mehr habe ich geguckt, lass es so 600 sein. Es gibt aber Tausende. Ja, ich hatte irgendwie den Anspruch, so viel wie möglich mir reinzuziehen, wie ich schauen kann oder wie ich verkraften kann. Es ist irgendwie so ein Standardwerk geworden und da habe ich es übertrieben mit dem Alleinsein, sagen wir mal so. Es war aber toll, sich in so ein Thema so reinzugraben. So, da habe ich mir damals dann meine Filmleidenschaft ein bisschen zerstört, weil ich einfach über Jahre sehr viele sehr schlechte Filme gesehen habe oder was heißt schlecht, also nach meinem Empfinden kitschige, schlimm gemachte, wie auch immer propagandistische Filme und dann mochte ich eine Weile nicht mehr ins Kino gehen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ja immer schon Romane schreiben wollte und deswegen bin ich dann wieder umgeschwenkt zu meiner Literaturleidenschaft. Eigentlich hatte ich mal beides und dann habe ich eben mit diesem ersten Roman begonnen, das ist jetzt sehr verkürzt, aber wir sind ja noch beim Alleinsein und bei dem ersten Roman habe ich eigentlich schon früh mir immer Leute rangeholt, also die diesen Schreibprozess begleiten. Mhm. Das war total wichtig. Eben, weil ich eigentlich nur mit Feedback richtig gut schreiben kann. Das war bei dem schon so. Das war jetzt beim zweiten Roman noch mehr so, weil der ja eben eine DDR-Thematik hat und ich bin Wessi. Und ich brauche unbedingt ein Korrektiv. Ich brauche Leute, die mir sagen, berührt mich diese Szene? Ist das spannend? Oder wenn sie idealerweise was erlebt haben, worüber ich schreibe, war das so? War das anders? Und ich brauche ganz viel Gespräch. Und ich bin jetzt eigentlich nicht mehr so einsiedlerisch unterwegs. Ich glaube, dann würde ich durchdrehen. Ich brauche eigentlich eher so ein Kollektiv beim Schreiben.
Gibt's das denn, dass Romane tatsächlich im Kollektiv geschrieben werden?
Ja, also es gibt so Experimente. Und dann
also es gibt so Schreibduos, ja, die kenne ich. Aber
richtig, ja.
Und für Serien gibt es ja diese Writers' Rooms, wo dann auch mehrere zusammen sind. Aber gibt es auch so Kollektive für Romane?
Ich glaube, als Experiment eher. Also ich habe das nur so im experimentellen Kontext gehört und eben kenne auch so Writers' Duos oder so. Nee, also bei mir ist eher so, ich brauche einfach die Gespräche mit Leuten, die sich das dann anhören. Aber auch gerne welche, die dann ihre eigenen Ideen einbringen oder was weiß ich, wenn ich Lebensgeschichten anderer Menschen ausbeuten kann oder sowas.
Das heißt, du schickst dann quasi jedes Kapitel nochmal an irgendwie Leute oder liest denen das vor und...
Ich lese es vor. Ich mache echt so kleine Lesungen gerne, weil dann hat man gleich live die Leute vor sich, gähnen sie, weint jemand, wird jemandem schlecht. Das ist eigentlich ideal, das gleich zu sehen. Genau.
Passt die zweite Frage gleich ganz gut dran, ne, Christian?
Ja, die fasst da auch ganz gut dran. Aber ich würde trotzdem noch mal bei dem Thema einmal nachfassen. Wir haben gerade so über das Alleine-Sein und Alleine-Arbeiten gesprochen. Alleine-Sein ist ja nicht identisch mit einsam.
Nee, das stimmt, ja.
Wann hast du dich das letzte Mal einsam gefühlt?
Einsam, also ich glaube so vor, wann war das, vor 2 Jahren? Da hatte ich so eine massive Krise auf allen möglichen Ebenen. Also über mir wird seit 3 Jahren ein Loft gebaut oder um genauer zu sein, 2 Lofts für sehr reiche Menschen, weswegen ich in meiner Wohnung plötzlich nicht mehr friedlich leben konnte und vor allem auch nicht arbeiten. Also normalerweise arbeite ich in meiner Küche und dieser Schreibplatz
ist mir dann... Moment, aber in deinem Job als Köchin?
Ja, genau. In meinem Autorinnenjob schreibe ich sozusagen vor dem Herd, aber nicht am Herd. Also ich schreibe in meiner Küche und da drüber wurde jetzt aber gehämmert und gesägt und polnische Bauarbeiter haben vom Fenster geraucht und gesungen und dann ist bei mir irgendeine Sicherung durchgeknallt und dann wusste ich auch nicht, oh mein Gott, wie kann ich das finanzieren, weil ich will ja diesen Roman fertig schreiben, habe aber nicht wirklich Geld dafür und man investiert dann ja Jahre seines Lebens möglicherweise in so ein Projekt, hat es aber eben nicht finanziert. Und da habe ich mich dann ziemlich einsam gefühlt, weil ich irgendwie so ein schwarzes Loch gerutscht bin. Dann kam aber das Berliner Senatsstipendium gnadenerweise und hat mich da rausgeholt. Und ja, so konnte ich das Ding überhaupt fertig machen.
Gut. Zweite Vorfrage. Jeder, der Werke veröffentlicht, aufführt oder sich der Öffentlichkeit präsentiert, wird häufig verglichen und auch bewertet. Also gibt ja positive, negative Kritik. Alles auch, was im kulturellen Bereich ist, unterliegt ja irgendeiner Bewertung. Wie leicht fällt dir das, damit umzugehen, so regelmäßig bewertet zu werden?
Also gerade würde ich mir wünschen, regelmäßiger bewertet zu werden, weil man wünscht sich ja Aufmerksamkeit. Ich finde es ganz schön, wenn dann was reinkommt. Natürlich, wenn das irgendwie was Negatives ist in der Form, wo ich denke, oh mein Gott, die Person hat es gar nicht verstanden. Mhm. Was weiß ich, eine negative Amazon-Kritik oder so ein Satz und ich habe da jahrelang dran gefeilt, dann ärgert es mich. Aber ja, grundsätzlich finde ich jetzt erstmal super, dass es jemand wahrgenommen hat oder sich die Mühe macht, sich zu äußern oder was zu schreiben. Und schlimm zerrissen worden bin ich ja jetzt in meinem
noch
Leben.
Zum Glück noch nicht. Ne?
Nee, aber vielleicht wäre das ja auch eine interessante Erfahrung. Und das bringt ja wieder Aufmerksamkeit, wer weiß.
Aber wo du gerade sagst, so eine schlechte Amazon-Kritik, über die du dich ärgerst, ärgerst du dich deshalb, weil der andere es nicht verstanden hat oder weil du denkst, vielleicht hat er ja doch recht?
Ich habe jetzt noch so im Kopf, erster Roman, Hundesohn, da schrieb jemand, fürchterliche Sprache, super primitiv, irgendwie sowas. Also ich glaube, es waren nur 5 Worte oder so. Und da habe ich mich dann sehr geärgert, obwohl ich weiß, ich müsste da drüber stehen. Weil Weil das den Punkt trifft, dass ich ja versuche, mich einer Sprache zu bedienen, die aber dahinter eine Poesie haben soll. Und wenn man dann nur irgendwie das künstliche Herumgemacker im Vordergrund sieht, also das war die Sprache, die ich damals versucht habe zu verwenden und nicht die Poesie dahinter, dann macht mich das natürlich nicht glücklich, ja.
Aber lernst du daraus, irgendwas für dich für die Zukunft?
Nein. Ich schreibe ja nicht für irgendeine Amazon-Bewertung. Nö, jetzt daraus nicht. Also wenn jemand einen wunden Punkt trifft in einem Roman oder in einer anderen Arbeit oder was auch immer, wo ich weiß, ja stimmt, da hatte ich keine Zeit mehr oder da fiel mir nichts ein oder weiß der Teufel was, ich glaube, dann wäre es schon in Ordnung. Hm. Wenn es solche Punkte sind, ja.
Ja. Gut.
Nächste Frage. Wie guckst du in die Zukunft? Eher mit Sorgen oder mit Zuversicht? Hast du manchmal Angst vielleicht vor der Zukunft?
Ja, eigentlich ganz zuversichtlich im Augenblick, was ja bizarr ist, denn man könnte ja auch sich all die Dinge ansehen, die uns nicht nur drohen, sondern die teilweise schon da sind, also zunehmende Faschisierung und Klimakatastrophe. Und so weiter. Ich glaube, vielleicht hat das immer was mit dem persönlichen Umfeld zu tun oder mit wie handlungsmächtig man sich fühlt. Ich habe irgendwie so einen ganz schönen Kreis von Leuten um mich, die alle Dinge tun oder die auch irgendwie aktivistisch unterwegs sind. Und dann fühle ich mich auf jeden Fall nicht ohnmächtig. Ich bin auch gar nicht frustriert. Also ich neige im Augenblick nicht zur Frustration. Ich glaube, das hilft auch enorm. Und ich habe keine Kinder produziert, wo es mich dann vielleicht sorgen könnte, ach du Scheiße, die kriegen jetzt alles ab. Also da
kriege ich wirklich alles ab, aber
siehst
auch.
Siehst du da, ja, bin ich gänzlich unbeleckt und muss mir da keiner Schuld bewusst sein. Insofern, ja, kann ich gerade noch denken, wow, ich bin so super geil privilegiert, hier zu leben und mir geht's gut. Uns geht's in Deutschland ja vergleichsweise Gold. Ich habe diesen Pass und mir wird nichts passieren erstmal. Oder siehst du das anders?
Naja, ich habe Kinder produziert, deswegen aus dem Aspekt auf jeden Fall schon. Also das ist natürlich ein Aspekt, wo man sagt, okay, dieses, wie lange geht das hier alles überhaupt noch gut mit, auch mit allem, was du gesagt hast, ne? Das kommt schon auch immer mal wieder, auch mit einer anderen Verantwortung, ne? Mit einem anderen Blick, ja. Der eben jetzt nicht nur auf die was weiß ich, paar Jahrzehnte, die ich jetzt noch lebe, sind so. Aber
viele sind das nicht mehr, ne?
Viele sind es auch nicht mehr, genau. Aber ansonsten ist das auch die Tagesform natürlich auch so ein bisschen immer, ne? Also ich schwank da wirklich auch zwischen, boah, es ist alles viel, wird alles immer schlimmer und auf eine Art wird es das auch. Aber dann denke ich mir auch mal, ja gut, aber irgendwie jetzt, das hat es ja auch schon viel bewegt, so, ne? Und ich meine, ich bin froh, dass in vielen Bereichen es nicht mehr so ist wie in 50er, 60er, 70er, 80er oder auch 90er Jahren noch, ne? Dass einfach viele, das alles schon auch noch viel offener und auf eine Art bunter, diverser geworden ist und viele Sachen eben nicht mehr so Thema, Tabuthemen sind wie noch vor 10, 20, 30 Jahren. Aber ja, also es ist, bei mir ist wirklich total Tagesform, ob ich denke, irgendwie ist es geht wirklich alles komplett in den Bach runter oder ja. Irgendwie wird es schon, irgendwas wird schon passieren, dass es dann doch nochmal ein bisschen länger gut geht.
Ja, oder man muss sich in diesem kleinen Rahmen bewegen. Also meine Freundin, die gerade nebenan in der Küche irgendetwas tut, die wird jetzt am Wochenende nach Gießen über Nacht fahren mit dem Bus, um diese AfD-Jugend möglicherweise durch eine Sitzblockade in irgendeiner Form zu triezen oder zu verhindern. Und da fahren ja ganz viele Leute hin. Also ganz viele versuchen im Augenblick sehr aktivistisch tätig zu sein. Und hätte ich nicht Rücken und wüsste ich nicht, wenn ich eine Nacht im Bus sitze, dann bin ich am nächsten Morgen zu nichts mehr zu gebrauchen, würde ich das vielleicht auch machen.
Das wird im Alter nicht besser, ey.
Ja.
Genau. Ist so, ja.
Ja, ja. Ich habe mir auch heute 6 Physiotherapie-Termine besorgt. Aber sprich, also immer, wenn man denkt, so, da kann ich jetzt aber was machen oder da will ich jetzt was gegen unternehmen, auch wenn es nur in meinem kleinen begrenzten Kreis ist, fühlt sich das immer besser an.
Ich habe übrigens zu dem Thema wir sehr erhellende Erkenntnisse mitgenommen von unserem Freund Aladin El-Mafalani, der erklärt hat, also wo es, wenn man sich die Frage stellt, was kann man eigentlich machen, der neulich in einem anderen Konkurrenz-Podcast erklärt hat, ich weiß nicht mehr genau, wie der Begriff war, aber diese eine Verschwörungs- oder eine Gesinnungsgemeinschaft, wenn die einmal entstanden ist, ja, wenn sich also einmal Menschen in einer Gesinnung zusammentun, erst sind die vereinzelt skeptisch, kritisch, ja, und dann rotten die sich zusammen, diese Kritischen, und die vertrauen sich gegenseitig, weil sie insgesamt misstrauen dem System und allen der Obrigkeit und Deep State und dem Establishment und so. Und wenn sich dann diese Misstrauenden zusammentun und sich gegenseitig in ihrem Misstrauen vertrauen und daraus eine Misstrauensgemeinschaft sozusagen wird, dann lassen die sich durch kaum etwas aus dieser Gemeinschaft herausnehmen, weil er erklärt das sehr anschaulich, weil er sagt, das ist eigentlich so ähnlich wie, wenn das einmal entstanden ist, ist das wie eine Familie. Ne? Ja. Wo man auch, oder wie irgendwie wie ein Fantum von irgendeinem Fußballverein. Da ist es auch egal, wie schlecht er dann spielt oder was die Gegner irgendwie sagen, dass es da, wenn das irgendwann so eingeschworen ist, lässt sich das kaum auseinanderbrechen. Da bin ich ganz schön ins Grübeln. Also ich habe das jetzt sehr verkürzt und auch nicht sicher nicht gut genug wiedergegeben, aber ich bin da sehr ins Grübeln gekommen, weil man sich dann die Frage tatsächlich stellen muss, was kann man eigentlich machen gegen die Dinge, wo man denkt, die sollen so nicht sein? Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, weil es ja auch diese ganzen Bewegungen und diesen Aktivismus, den gibt's ja auch nicht erst jetzt in den letzten fünf Jahren. So Antifa gibt's auch ja schon, ich weiß nicht wie viele Jahre und Jahrzehnte mit allem drum und dran. Und man stellt sich so ein bisschen die Frage, all deren Aktionen über all die Jahre, haben die eigentlich gar nichts gebracht? Also stelle ich mir so ein bisschen die Frage. Aber es ist ein anderes Thema. Ich bin jetzt abgewichen.
Naja, aber es ist ja schon alles verwandt, also jetzt bezogen auf zumindest diesen DDR-Roman, weil es ja um repressive Systeme geht und wie dann sowas entsteht und was dann die Muster sind und wie das auch immer so Schleifen dreht. Und es beschäftigt uns ja täglich heute.
Ja.
Natürlich, klar. Aber also ich denke immer, so was für Handlungsspielräume habe ich denn? Und dann gucke ich mir die an. Natürlich kann ich aufs große Ganze gucken und dann kann ich ziemlich verzweifeln, aber das möchte ich gerade nicht.
Nee, sollst du auch nicht.
Danke. Ja.
Machen wir noch eine vierte Vorfrage oder gehen wir gleich direkt jetzt rein?
Sonja
muss ich will das die vierte sagen. Vorfrage.
Du willst die vierte Vorfrage.
Sonst werde ich ja nicht schlafen können, wenn ich nicht weiß, was war jetzt die vierte Vorfrage.
Wir hätten sie sonst auch noch hinten reinmogeln können, aber dann sollst du sie kriegen. Mach sie mal. Und zwar, die Protagonisten deiner Bücher sind Außenseiter. Also die sich außerhalb der etablierten Regeln und gegen das System verhalten und irgendwie rebellieren. Frage jetzt, kannst du dich selbst eigentlich auch in diesen Lebensentwürfen wiederfinden? Oder ist das für dich so ein Eintauchen in eine komplett fremde Welt?
Nein, also ich identifiziere mich natürlich, aber tut es nicht jeder.
Mit so
einer
Kiezgröße?
Ja, natürlich. Also erstmal sind Außenseiter ja spannender als Figuren, aber auch um sich selber so zu sehen, glaube ich. Mit der Kiezgröße konnte ich mich tatsächlich gut identifizieren, weil das Thema war ja, was den
Moment,
so...
Moment, jetzt kurz dazwischen, wie hast du dein Studium finanziert?
Ja, nee, da
piep. Du hast doch vorhin gesagt, irgendwann gab es da mal so finanzielle so Unsicherheiten.
Nein, Import-Export. Aber ich bin ja aufgewachsen mit toxischer Männlichkeit, also wie vermutlich wir alle, und deswegen fiel es mir so vergleichsweise leicht, mich in so einen Alkoholiker-Typen, der sich gerne schlägt und schnelle Autos fährt, reinzuversetzen, oder zumindest habe ich mich da gut rein fantasieren können. Also so ein weiblicher Teenie fiel mir erheblich schwerer als dieser Typ, und den habe ich sehr lieb tatsächlich. Ja, klar, also so ein krimineller, gescheiterter Außenseiter, der selber nicht schnallt, was ihm da eigentlich widerfährt in seinem ganzen Leben, da habe ich erstmal eine Empathie.
Ja, aber das war nicht meine Frage, ne?
Nee, was war denn? Also ob ich mich ident... Nee, wie war deine Frage?
Ja, genau. Also inwieweit du dich in diesen Lebensentwürfen auch irgendwie selber wiederfindest, in diesem Rebellieren, also auch gegen dieses gegen den Strom schwimmen und diese sich außerhalb der normativen Gesetzmäßigkeiten so zu bewegen. Hast du schon mal, ganz einfache Frage, vielleicht, du willst die Frage jetzt offensichtlich nicht beantworten, hast du schon mal eine Straftat begangen?
Ich habe mal so einen Plastikstuhl geklaut. Nee, das zählt nicht. Ich bin mal ohne Ticket. Na, es zählt
das auch nicht. Nicht. Nee,
Ordnungswidrigkeiten muss jetzt nicht ankommen.
Nee, das ist alles Quatsch. Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nein, also ich sehe mich jetzt auch nicht wahnsinnig außerhalb der Norm, außer dass ich nicht hetero bin. Aber das ist ja auch nicht mehr so wahnsinnig wild. Das
zählt schon lange nicht
ja,
mehr.
Ja, siehst du? Nee, also es ist mehr etwas, was mich künstlerisch interessiert oder worüber ich gerne schreibe, weil ich das spannend und dankbar finde als Figur. Vielleicht auch gerne, wie ich so in meiner Fantasie wäre. In Wahrheit bin ich aber vor allem sehr umgänglich und gehe nur manchmal bei Rot über die Straße. Ja.
Na gut.
Verdammt.
Ja, aber du kriegst dafür keine Kritik von uns. Wir akzeptieren das so.
Ja, aber ich meine, möchte ich das?
Du hättest dir aber was ausdenken können, Sonja.
Ja,
so. Ja. Gut. Aber wie gesagt, wir hatten im Vorfeld schon so ein bisschen, glaube ich, schon angedeutet, du bist jetzt nicht so eine, also insofern keine typische Gästin bei uns, weil du eben keine klassische Punk-Vergangenheit hast. Wir haben vorher so ganz kurz gequatscht, dass du sagst, du wärst vielleicht gern Punk gewesen, warst es aber nicht so richtig. Aber kannst du dich noch erinnern, wann du in deiner Kindheit, Jugend zum ersten Mal über sowas wie Punk gestolpert bist in der norddeutschen Provinz?
Ja, also ich glaube, so in Zeitungen und irgendwann kam dann ja MTV. Wann war das eigentlich noch? Also ich habe das so außerhalb mitbekommen in der schönen Kleinstadt Pinneberg. Waren nur so vereinzelte Gestalten. Auf meiner Schule war niemand Punk. Mhm. Da schien mir im Nachhinein irgendwie sowieso niemand zu sein, der irgendwie ein bisschen spannender war. Oder
ja, du warst ja aber ja auch auf so einem Elite-Gymnasium sicherlich, ne?
Was ist ein Elite-Gymnasium? Das also Johannes Brahms-Gymnasium.
Ist das eins oder ist das eins nicht? Ja, klingt so ein bisschen danach.
Nee, aber das ist lustig, wo du das sagst, weil ich weiß doch, der.
Natürlich doch schon raus. Du warst auf irgendeinem hochbegabten Ding irgendwas, sowas, oder?
Ja, das ist schön. Jetzt mache ich mir meine Biografie so. Nee, aber ich erinnere, ich wurde erster Tag auf dem Johannes Brahms-Gymnasium Pinneberg. Der Schulleiter tritt vor die Menge und spricht zu uns und sagt, ihr seid die Elite.
Ja, siehst du.
Dachte schon damals, was? Also, ja, komischer Anspruch. Nee, eigentlich schien mir das ein ganz stinknormales Gymnasium zu sein. Es war jetzt nicht so spektakulär, aber da war halt jetzt niemand so herausstechend, zumindest für mich nicht, was ja eigentlich statistisch gar nicht sein kann. Naja, es gab so ein paar Punks in der Innenstadt und ich erinnere nur, manchmal gab es dann so Stadtfeste und da gab es Konzerte und irgendwann war da diese Band Guts by Earshot. An die habe ich mich irgendwie vorher noch erinnert. Mhm. Ja, weil ich überlegt habe, was hat mich eigentlich immer so fasziniert, und das waren in der Regel Frauen auf der Bühne. Die hat gesungen und in meiner Erinnerung ist sie dabei meterhoch gesprungen. Also ich war total fasziniert. Und ja, mich hat immer eher so eine Bühnenenergie umgehauen. Dann war aber die Musikrichtung relativ wurscht. Also das waren auch andere Frontfrauen, die mich dann weggeblasen haben. Ja.
Wer zum Beispiel?
Ich habe mal PJ Harvey in Hamburg gesehen. Ah, ist ja auch großartig. So ein schmales, kleines Ding, genau. Und dann fetzt sie über die ganze Bühne hin und her und füllt den Saal allein mit ihrer Körperspannung, mit ihrer Stimme und ihrer Energie. Ja. Und ich habe mal in Roskilde auf dem Festival Patti Smith gesehen.
Auch gut.
Ja, und da hat sie People Have the Power performt. Das weiß ich noch, ich stand hinten, weil alle haben mir irgendwie ihre Jacken in die Hand gedrückt. Kannst du mal drauf aufpassen? Und dann sind die irgendwie rausgegangen. Und dann stand ich ja mit diesen Jacken ganz hinten und der Rest war vorne, also das ganze Publikum hat bei diesem Song geheult gefühlt, also weil alle so mitgegangen sind, und ich stand hinten und habe die Jacken gehalten. Also ich war immer eher so, ich stand immer so ein bisschen abseits, habe aber alles wahrgenommen und zugeguckt. So würde ich eher meine Rolle sehen im Nachhinein. Ich wäre natürlich gern vorn gewesen.
Aber was hat dich davon abgehalten, nach vorne zu gehen? Außer jetzt diesen Jacken, die du ja auch einfach hättest sagen können, halte ich nicht?
Ja, siehst du, weil ich dann so brav war und dachte, ja, ich passe jetzt auf diese Jacken auf und quetsche mich jetzt nicht nach vorne. In dem Moment habe ich es nicht gereilt und nachher habe ich mich sehr geärgert.
Übrigens, by the way, die Johannes-Brahms-Schule ist ausgezeichnet worden als die Kulturschule Schleswig-Holsteins.
Ach, und was hat das zu bedeuten?
Du musst das doch wissen, dachte ich.
Du musst es doch wissen, ja. Wir können dir jetzt auch nicht alle Antworten schon vorgeben.
Ja, mein Gott, also ich habe da mal im Chor gesungen und das war's mit Johannes Brahms. Ja, also mehr erinnere ich nicht.
Was aber, wenn du, das ist alles total nachvollziehbar. Das heißt aber, so tiefer eingetaucht in irgendwas, was so subkulturell da war, bist du in deiner Teenage-Zeit nicht unbedingt oder doch?
Nee, nicht tief. Also auch da wäre ich dann immer eher Zaungast gewesen. Mhm. Ich habe mir auch mal kurz die Haare blau gefärbt. Das war aber eher so zu Abi-Zeiten, ja, so bei dieser Abschlussfete,
okay,
wo wir irgendwie fetzig aussehen wollten. Und das war mein einziges massives Haarfärbeerlebnis, was aber schon interessant genug ist, weil vorher muss man die ja blondieren.
Richtig.
Und wenn man als Frau plötzlich blonde Haare hat, dann ist es wirklich eine ganz andere Wahrnehmung durch die Welt. Und es war mir vorhin nicht so klar. Also es war massiv anders. Plötzlich wurden mir überall Getränke ausgegeben. Und dann
Das finde ich ja toll.
Ja, naja, genau.
Also, faszinierend will ich jetzt mal sagen.
So ging es. Plötzlich war ich da in der Theke der Hit und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, aber so ist es. Und dann habe ich die aber blau gefärbt und danach wurde ich dann wiederum...
Da war das sofort vorbei.
Ja, extrem abgelehnt und dann wuchs es so raus und dann wurde ich immer angemacht, es sieht ja verschimmelt aus und warum machst du dich so hässlich? Und da hatte ich nur so einen Mini-Einblick. Es hat jetzt aber nicht
Du hast damit den Billie Eilish-Look eigentlich vorweggenommen, ne?
Ja, klar, das war ich.
Ja. Aber so richtig knallblau oder eher sowas Drogerieblau?
Ich denke, nee, Babyblau würde ich denken.
Nein, nicht Babyblock. Es war schon knallblau. Man ging
so
ja dann.
Directions oder sowas.
Ja, wenn man wenn man in Pinneberg wohnte, fuhr man nach Hamburg in die Marktstraße, holte sich da Haarfarben in diesen Hippie-Läden und so rein blau war das. Ja.
Ich hätte ja so ein bisschen vermutet, dass du vielleicht so ein bisschen so eine Gothic-Phase gehabt hättest.
Ja,
wäre
die
meine
ich
Vermutung.
Auch gehabt. Ja. Da hast du mich ins Herz getroffen. Aber auch da. Weiß ich nicht. Also ich hatte die Klamotten, ich habe die komischerweise immer noch im Schrank, weil ich es nie geschafft habe, die auszusortieren. Also wenn jemand gerne noch so Kettenröcke haben möchte, gerne. Berlin
Friedrichshain. Und so?
Einfach abholen. Na, Samt war nicht so mein Ding, aber mehr so Klapperketten und so Zeug.
Ah ja, toll.
Genau. Und dann habe ich deine Lakaien gehört.
Jetzt haben wir es doch.
Ja, du hast recht. Also so dieses Drama mochte ich gerne. Ja. Und es war aber dann der Tanzstil war so ein bisschen ernüchternd, weil es ging ja immer nur vor uns zurück.
Vor uns zurück, absolut.
Vor uns zurück.
Es auf den Boden gucken
wollten,
dabei.
Ja,
aber.
Alle wollten sich die Pulsadern aufschneiden. Und also es war dann auch nicht so lange haltbar. Ja, aber das hatte ich auch.
Aber dann bist du übergewechselt in so eine Samba-Gruppe oder so, mit lebendigeren Tänzen.
Nee, bin ich nicht. Dann kam ja, die 90er waren da ja eh schon. Ich bin dann auch immer mit dem Auto meiner Eltern auf die Love Parade gefahren.
Ach nee.
Als sie auf dem Kudamm noch war. Und
ach
dann habe ich da geraved und dann bin ich wieder zurückgefahren, ganz brav.
Lass uns doch noch mal einen Schritt zurückgehen und erzähl uns doch mal, wie du aufgewachsen bist. Hast du Geschwister?
Nee, keinerlei Geschwister.
Keinerlei Geschwister. Und deine Eltern auch beides Akademiker?
Nee, gar nicht. Also ich bin das erste Wesen mit Abitur in dieser Familie. Mein Papa ist beim Zoll gewesen, meine Mutti in der Anzeigenabteilung vom Pinneberger Tageblatt. Mhm. Und ja, ich glaube, großelternmäßig Hat da auch niemand Abi gemacht? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also sie wussten auch nie so genau, was ich eigentlich mache und was ich werden möchte. Die waren aber immer sehr lieb zu mir und haben mich immer unterstützt.
Hm. Was sagen die eigentlich jetzt, wenn sie gefragt werden, was ihre Tochter eigentlich von Beruf macht?
Gute Frage, ja. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die das noch jemand fragt, weil die haben jetzt nicht so rasend viel Sozialkontakte. Meine Mutti hat allerdings vor 3 Tagen geträumt, der Chef der Aufbauverlage, also wo Mauerpogo erschienen ist, der Punkroman, hätte mir in ihrem Traum eine Festanstellung angeboten. Also das Thema beschäftigt sie, was wird aus dem Kind?
Ja.
Nichts.
Aber was war das so für ein Vibe bei euch zu Hause? Also du hast einerseits schon gesagt, es war schon so, du konntest auch machen, was du willst, wurdest unterstützt.
Aber der Vater war immer im Kopf, ne?
Aber Zoll ist ein bisschen was anderes.
Ach komm, das, für uns sind das Cops auch.
Cops? Oder?
Cops, kein Polizist, so eine Art Cop.
Ach so, Zöllner?
Ja, richtig, komm. Ne?
Naja, also, ja,
nicht die auch. Geschichte,
ja, auch da ist was dran.
Hat er eine Uniform wenigstens gehabt?
Ja, also guck mal, siehst du, Thema toxische Männlichkeit. Ich habe ja schon gesagt, da fühle ich mich zu Hause.
Zu Hause.
da bin ich mit aufgewachsen. Nein, mein Papa wollte eigentlich gerne beruflich eine Waffe tragen, aber die Polizei hat ihn nicht genommen.
Scheiße.
Das Militär wohl auch nicht und dann blieb der Zoll. Aber dann hat er da tatsächlich waffenlos eine Karriere gemacht und ist dann eher so auf Büroebene aufgestiegen und hat aber angefangen am Hafen tatsächlich, also da an der an der Zollgrenze,
so.
Ja, was weiß ich, da kommen ja Schiffe, die müssen ja kontrolliert werden, solche Sachen.
Ja.
Und später dann einfach Firmenkontrollen und dann noch später nach dem Zusammenbruch der DDR diese Betriebe prüfen im Osten, wo dann reihenweise die Leute geheult haben, weil plötzlich alle entlassen wurden und alles zusammengebrochen ist. Also so eine Karriere, aber dann ohne Waffe, worüber ich sehr froh bin, weil, nee, danke.
Aber ist er dann privat wenigstens Jäger geworden oder Jagdschein gemacht?
Aber wir hatten
früher abgeschworen, der Waffe abgeschworen oder heimlich irgendwie noch heimlich was, irgend so eine Waffenzeitschrift abonniert?
Nein, Zeitschriften keinerlei. Er hat eine Schreckschusspistole tatsächlich irgendwo.
Okay, immerhin.
Aber die hat nie funktioniert. Die wollte einmal an Silvester testen und dann ließ sich der Trigger nicht pullen und
so. Ach Mist. Ja. Aber war der streng?
Nö, streng. Nee, ich glaube, einfach sehr mit sich selber beschäftigt. Aber jetzt.
Also nicht streng dir gegenüber, meine ich jetzt so eine Erziehung oder so, ja.
Ja, nee, nicht im autoritären Sinne streng, eher so mit sich selbst beschäftigt oder mit eigenen Gefühlswallungen.
Mhm. Aber du hast jetzt schon zweimal auch die Worte toxische Männlichkeit in dem Zusammenhang genannt. Also inwiefern. Also was verstehst du denn in der Zeit darunter? Also was war daran für dich toxisch in der Zeit?
Naja, darunter fällt ja einiges. Also auch dieses nicht über Gefühle sprechen können oder sich der eigenen Gefühle erstmal überhaupt nicht gewahr werden und dann die wirr zu äußern oder sie anderen um den Kopf zu hauen und dann so eine Sehnsucht nach Stärke oder nach komisch verstandener Stärke, sprich Muskeln oder Waffen oder ich muss mich schützen oder solche Sachen. Ja.
Okay.
Das würde ich als toxisch empfinden. Mhm.
Das also letzte kann ich total gut nachvollziehen, aber ist dieses über Gefühle nicht sprechen, das würde ja auch auf alle Personen zutreffen, die einfach introvertiert sind. Ist das schon automatisch toxisch für dich?
Nein, nicht zwingend. Aber wenn es einen dann selber unglücklich macht und die drumherum auch belastet, das ist ja dann dieses Giftige, wenn es etwas vergiftet in der Person, dann würde ich das so benennen. Ja.
Mhm.
Aber ja, es sind ja auch früher ganze Generationen so aufgewachsen nach der Kriegszeit.
Voll,
du
total.
Meine Güte. Ja, ich meine, wer hat denn da, heute machen ja Leute Therapie in der Regel und das war früher ja wahrlich noch nicht gang und gäbe oder auch abgelehnt. Also, ja.
Aber finanziell klingt das so alles relativ
Tutti.
Solide.
Tutti, solide, so wie es im Westen dann eigentlich war. So ein kleines Häuslein, ja. Jetzt keine großen Sprünge, aber irgendwie sicher gespart, so auf Sicherheit bedacht.
Mhm.
Gab es Urlaube? War das Thema früher?
Ja, nicht antworten. Darf ich einen Tipp abgeben?
Ein Tipp? Von mir aus gerne.
Finde ich gut.
Ich würde denken, es gab Urlaube. Am Anfang natürlich so Ostsee oder so. Das liegt ja nahe, wenn man da wohnt. aber ich glaube, es gab auch so ein paar Highlight-Urlaube. Entweder nach Österreich irgendwie Berge oder vielleicht sogar so nach Rimini oder so nach Italien.
Oh mein Gott. Ich war ja
alles, oder?
Ja, oh mein Gott, du kannst mich wirklich sehen, wie noch nie jemand mich erkannt hat. Ja. Du kannst mir vielleicht auch die Zukunft voraussagen.
Das mache ich aber erst am Ende der Folge dann.
Das wüsste ich. Okay, danke. Aber da kann ich dich darauf festnageln, oder?
Unbedingt.
Weil das treibt mich gerade sehr um. Was soll aus dem Kind werden? Nein, ich war mit meinen Eltern nie in Italien. Wir sind erst sehr viel nach Bayern gefahren. Interessiert euch das wirklich?
Ja.
Wie nach Bayern gefahren? Ja. Okay. Nee, dann erzähle ich es halt. Und zwar in unserem Auto, wo ich dann hinten auf der Rückbank lag, sind wir nach Bayern gefahren und haben da in irgendwelchen Häusern vom Sozialwerk Urlaub gemacht, weil da konnte man eben als im öffentlichen Dienst als Beamter günstig sich einmieten. Und dann bin ich sehr viel gewandert. Mhm. Und dann später sind wir aber auch fleißig nach Malle geflogen.
Ach.
Ja, und andere Inseln. Aber Rimini? Ja. Nee. Rimini, wo ist das überhaupt?
Das ist in Italien.
Na, Italien. Gibt's doch gar nicht.
Inwiefern hat so, jetzt bist du in quasi eine Hochkultur angekommen.
Ist das so? Ich wäre ja gerne. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, Aufbau Verlag ist ja schon zumindest schon eine Nummer so. Ne?
So per se Hochkultur. Okay, das hat mir noch niemand gesagt.
Jetzt hast du das. Kannst du dir
einfach ein bisschen zu dieser Kultur, Kulturbetrieb. inwiefern hat das eine Rolle gespielt?
Der Aufbau Verlag ist doch so ähnlich wie Reklam eigentlich, oder?
Ja, aber in meiner Wahrnehmung ja. Ist das nicht so?
Doch, ja.
Wie Reklam. Reklam sind kleine Heftchen, die ich im Schulunterricht lesen muss.
Nicht nur. Wie wir auch hier lernen mussten. Ich dachte auch mal, es wären die kleinen gelben Dinger. Die machen auch echte Bücher.
Ja. Echte Bücher.
Und in den kleinen gelben Büchern, da ist nur Hochliteratur drin.
Nicht nur. Inzwischen machen die auch so Popkulturquatsch.
Alles, aber.
Okay, aber meine Frage ist, hat Kultur früher bei euch eine Rolle gespielt? Theater, Film, Fernsehen, Musik vor allen Dingen auch?
Ja, also meine Mutti hat mir immer vorgelesen. Eigentlich beschuldige ich meine Mutti und da bin ich ihr sehr dankbar, dass vielleicht so ein, weiß ich nicht, Sprachinteresse, Sprachvermögen oder auch Liebe zum Lesen sie in mich implantiert hat durch ständiges Vorlesen. Das war super. Und wir sind auch ins Theater gegangen. Doch, da sind meine Eltern tatsächlich interessiert. Cool. Ja, und zu Cats. Mehrfach auf der Reeperbahn. Da war ich in dem Alter, ja. Also 5. Klasse habe ich den Cats-Pullover getragen. Das ist jetzt keine Hochkultur.
Ich war da auch mal bei Cats auf der Reeperbahn.
Wirklich? Ich konnte alles mitsingen. Also ich war hin und weg natürlich.
Kannst du das jetzt noch?
Ja, aber das wollt ihr nicht.
Doch, das wollen wir.
Nein.
Kennst du wie heißt dieser der Hit, dieses Jellicle Cats? Kennst du das
Moonlight
singen?
Heißt das da, oder?
Moonlight auch,
ja. Das sind ja diverse. Moonlight ist ja diese Heulballade.
Das ist das Einzige, was ich kenne.
Ja, das ist, damit fängt es, glaube ich, an. So bim, bidim, 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 und so weiter. Und
mach
so
euch weiter. Also
Nee, mach ich nicht. Meine erste Freundin, die hat als, ich weiß nicht, Aufnahmeleiterin oder so bei Cats hinter den Kulissen gearbeitet. Oh. Und die konnte ich immer fertig machen, wenn ich angefangen habe, Cats zu singen, weil dann ist sie so wütend geworden und wollte sie mich verdreschen, weil sie es nicht mehr hören konnte.
Es war schon das erste große Musical so, ne, in Deutschland, oder?
Ja, ich glaube auch.
Was diesen ganzen Hype losgelöst hat. Ja. Also das, was ich zumindest mitbekommen habe.
Ich glaube auch.
Jahrgang 73. Und das war ja dann wirklich auch so ein Hitparadenthema und so, ne?
Ja,
das war ja auch der Kracher. Aber ich habe nie ein anderes Musical gesehen.
Nein, kein Starlight Express, nichts.
Nee.
Du, Christopher?
Ja, aber ich habe ja auch selber als Musical-Darsteller-Karriere hinter mir, wie du dich erinnerst.
Ach, das hat ja in der Schule, stimmt.
Nee, das habe ich erzählt, doch. Ja,
doch, hast du mal erzählt.
Ich war in einer Musical-Gruppe und habe da so richtig so Tanzausbildung und Gesangsausbildung. Nicht, dass das irgendwas geholfen hätte, aber ich war Musical-Darsteller, kann man eigentlich sagen.
Das ist doch toll, das hätte ich gern gehabt.
Ja.
Wunderbar. So als Katze.
Ja, zum Beispiel.
Mhm, genau.
Ich habe total dieses diese gruseligen, angemalten Katzenmenschen vor Augen. Das war wirklich eigentlich ganz schön gruselig.
Ja, und die sind dann auch durch die Reihen gelaufen.
Ja, das war schön. Das war so Interaction.
Oh. Und dann hat einen so einen Katzenschwanz gestreift. Also ich fand es ganz großartig.
Ich auch.
Ja. Ja, wir hatten auch jahrelang noch das Cats-Handtuch, also meine Eltern in der Wohnung. Ja. Das mochte dann später eine unserer Katzen so gerne, hat sie immer drauf geschlafen. Als die dann verstarb, konnte mein Vater sich nicht von diesem Handtuch trennen. Oh Gott, ich glaube, das gibt's immer noch. Weil da machte er seine Hantelübungen in der Regel drauf. Und wenn ich zu Besuch bin, dann stopfe ich das in die Waschmaschine, weil es ist ja so heilig, das darf man nie waschen und es stinkt dann. Und dann wasche ich es doch. Das
aber
ist
mit
das
der Hand, du wäschst es dann nur mit der Hand, hoffe
ich. Nein, ich stecke es in die Maschine. Ja, und dann gibt es immer kurz Ärger, aber dann ist es auch okay. Hm.
Aber ich würde jetzt total gerne weiterreden, aber gab es auch irgendwelche, du hast gerade davon gesprochen, dass deine Mutter dir total viel vorgelesen hat und die dich auch so ein bisschen an Bücher und so weiter rangeführt hat. Gibt es ein, zwei Bücher aus der Kindheit, die du für dich selber als besonders prägend empfindest?
Aus der Kindheit, also es verwischt sich so, ich finde immer schwer zu sagen.
Also wir dürfen sagen, bis Frühjugend.
Ja, also wie alt jemand ist oder wie alt ich denn um Gottes Willen gewesen bin, jetzt so nach einer Kindheitsphase, was weiß ich, wo ich vermutlich tatsächlich Tierbücher und so ein Kram gelesen habe. Gefühlt habe ich dann sofort mit Dostojewski weitergemacht. Das stimmt natürlich nicht, aber das wäre vielleicht so mal ein Mythos von mir selbst. Ich habe mich dann irgendwann durch die Stadtbücherei Pinneberg gelesen und da standen auch all die Klassiker. Also ich habe mir dann auch irgendwann mal den Proust ausgeliehen auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das habe ich nie ganz durchgeschafft.
Come the fuck on, in welchem Alter?
Ja, eben, das weiß ich nicht mehr. Also,
aber
ich
du sagst
aber
mir
auch,
jetzt nicht so mit 11, 12.
Nee, da habe ich vermutlich noch Stephen King gelesen.
Okay.
Ich war ein harter Stephen King-Fan.
Wer nicht,
Wer nicht?
Ich nicht, tatsächlich.
Ah, echt nicht?
Naja.
Was, wir hatten ja nicht so viel früher geführt.
Du meinst in Westdeutschland?
In Westdeutschland.
In der westlichen Welt?
Ja, irgendwie
nee, da
nicht.
Da hatten wir ja nur Stephen King. Mehr
eigentlich
ja
gefühlt,
nicht.
Ja, ehrlich gesagt. In so einem gewissen Alter.
Aber es war ja auch nicht schlecht. Und dann kam sofort der Fänger im Roggen oder so.
Ja, das habe ich jetzt mitgerechnet.
Carrack und so.
Nee, Carrack nicht, aber natürlich hatte ich auch irgendwie so eine pubertäre Nietzsche-Sache am Laufen, aber nicht wirklich. Und dann hatte ich irgendwann hatte ich eine schlimme Phase. Da
Hermann Hesse liest man doch auch zu der Zeit dann eigentlich,
ja,
oder?
Ja, aber nee, nicht so richtig.
Und da Jungs lesen Zeuser Bukowski, das ist natürlich auch.
Den habe ich später gelesen, den mochte ich dann später tatsächlich gern. Ich habe dreimal hintereinander American Psycho gelesen, da war ich irgendwie ein bisschen schlecht drauf. Ja, aber ich habe viel gelesen, also das kann man sagen.
Gut. Gab es zu der Zeit irgendwie in dem, was du gelesen oder vielleicht auch Filme gesehen hast, gab es irgendwelche weiblichen Role Models für dich? Du hast vorhin schon davon gesprochen, dass du bei der Musik starke Frauenpersönlichkeiten so besonders gut gefunden hast, die dann also auch quasi so aus der antiquierten Rolle rausgetreten sind und halt stärker aufgetreten waren. Gab es sowas auch in der Literatur oder in Filmen, die du zu der Zeit gesehen hast, wo du gesagt hast, boah, Pippi Langstrumpf, die ist es oder so?
Nee, die war es jetzt nicht. Ich erinnere das gar nicht. Also gefühlt gab es da keine Frauenrollen, was ja wiederum gar nicht sein kann. Aber doch, also in dieser Literatur, nee. Da habe ich mich dann immer munter mit den männlichen Helden identifiziert. Man ist da ja eh flexibel. Und im Film eigentlich auch nicht. Nee, also ich weiß gar nicht, was ich erinnere, wann so die erste tolle starke Figur auftrat in Büchern oder im Film, müsste ich nochmal echt scharf nachdenken. Nee, also da hat mich nichts geprägt, würde ich behaupten.
Anna Karenina?
Ja, genau. Nee. Die habe ich aber auch nicht gelesen.
Nein.
Ja, schlimm. Genau, das müsste
ist
jetzt
nicht
eigentlich
schlimm. Nach. Nein, das ist nur, aber es ist ein schönes Buch, also das kann man gut lesen.
Ja, na, bestimmt. Na klar. Nee, aber weibliche Autorinnen dann irgendwann. Okay, jetzt fällt mir doch was ein. Und zwar, dann hatte ich wiederum so eine Neuseeland-Phase.
Herr der Ringe, jetzt sag nicht Herr der Ringe.
Nee, nein, das habe ich nie gelesen. Das fand ich auch öd, als es als Film rauskam. Nee, Fantasy war nicht meins. Also schon Horror, aber Fantasy nicht. wie heißt diese neuseeländische Autorin, die auch in die Psychiatrie eingesperrt wurde und dann sollte sie schon eine Lobotomie kriegen. Dann hat sie aber den Nationalpreis gewonnen und dann hat man von der Lobotomie abgesehen. Irgendwas mit J. Eine ganz tolle Autorin.
Okay, ich dachte mir auch nichts.
Ja, so, Special Interest. Doch, da habe ich ein paar tolle weibliche Autorinnen entdeckt. Siehst du, deren Namen mir jetzt nicht mehr einfallen. Also, schocken.
Ja, echt traurig eigentlich, ne?
Janet Frame. Okay, es braucht mal ein bisschen. Janet Frame, ja.
Habe ich noch nie was von gehört.
Ich auch noch nicht, aber das zeigt ganz unsere Ignoranz, glaube ich.
Es zeigt unsere Ignoranz. Okay, mein Bild von der Teenage-Sonja ist jetzt eher so ein relativ ein ruhiger Mensch, der viel liest, schon auch so ein, aber auch keinen Stress macht in der Schule, an allem wirklich interessiert ist, aber jetzt nicht so besonders hervorsticht im positiven oder negativen Sinne. Stimmt das?
Stopp. Frage an dich, Jobst, was für einen Notendurchschnitt hatte die Sonja denn eigentlich so mit 13, 14?
Ach so, mit 13, 14, das 14, weiß doch kein 15. Mensch mehr. Ich
doch, natürlich. Also,
ich wüsste bei mir nicht mal. Das weiß ich bei Sonja erst recht nicht. Abi hat sie ja gemacht. Ich könnte den Abi-Schnitt tippen.
Abi hat sie, ja.
Ja, dann tippt man Abi-Schnitt.
Durchschnitt. 2,4, 2,6, sowas.
Ich glaube, die war besser.
Und?
Das ist lustig. Ja. Ja. Jetzt muss ich noch meine Grundschulzeugnisse rauskramen und so.
Du meinst, das sind die letzten, die gut waren?
Nein. Also es gab einen Unterschied, ob das Fach jetzt Deutsch war oder sowas wie Mathe. Mathe bin ich natürlich sehr verzweifelt, wie jeder gute Mensch.
Natürlich.
Und habe geheult über den Schulaufgaben. Und Deutsch war my thing. Insofern war ich da dann auch gut. Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich ein 1 irgendwas Schnitt oder was 2-0. Ja, aber nicht. Also was weiß ich denn?
Okay, was aber weiß ist, denn ich? Aber das so das relativ unscheinbare Bild, stimmt das oder stimmt das nicht, was jetzt in meinem Kopf ist?
Ja, das klingt ja fürchterlich.
Nö.
Nee, also unscheinbar, das möchte ja niemand. Nee, unscheinbar.
Okay, unscheinbar ist das klingt wirklich sehr werden, aber eher, ich sage mal, relativ unauffällig. Moment,
willst du jetzt deiner Vergangenheit nicht ins Auge blicken?
Naja, also wenn ich jetzt so die kleine Sonja angucke. Also ich weiß noch, dass ich immer gerne zu irgendeiner Clique gehört hätte. Das war aber nicht so. Also insofern war es schon so eine etwas unglückliche Außenseiterposition. Ich habe aber gleichzeitig auch viel Zeug immer gemacht, so wie dann natürlich die Schülerzeitung irgendwann geleitet. Okay. Und habe mich da hervorgetan mit einem Abi-Film und solchen Sachen. Also ich habe schon zumindest über Medien immer kommuniziert. Also ich habe immer irgendwie Filme gemacht und was geschrieben, aber war nicht so gut im unmedialen Kontakt mit Leuten. So da habe ich immer was vermisst, da war ich nicht so. Aber ich hatte auch das Gefühl, alle anderen sind hetero und da konnte ich irgendwie nicht mitmischen und irgendwie ist da was an mir vorbeigegangen. Ja.
Ach so.
Ja, das ist ja auch noch ein Punkt.
Also klar, wann hast du das denn so für dich erkannt, also gemerkt, dass du eben nicht hetero bist?
Naja, ich habe dann immer behauptet, eigentlich gefühlt von Beginn an, ich sei bi, weil das hat man dann halt so behauptet.
Okay.
Weil da gab es ja jetzt noch nicht eine Vokabel wie lesbisch oder das hat man jetzt nicht, oder queer sowieso schon mal gar nicht.
Nee, das
hätte man
nicht,
jetzt nicht selbstbewusst in den Mund genommen oder überhaupt gewusst, ich kann mich ja so definieren oder so oder so. Und dann probiere ich mal dieses und jenes aus. Das gab's ja alles nicht, sondern die Standardeinstellung war hetero. Und okay, wenn ich mich für Frauen massiv interessiere, was ich wirklich immer schon getan habe seit meiner Kindheit, dann muss ich wohl bi sein. Aber das war ja alles noch unerprobt. Deswegen habe ich dann das verwendet. Aber auch da gefühlt gab es jetzt kein Vorbild oder keine weitere Person, mit der ich da groß hätte explorieren können.
Okay.
Naja. Da denkt ihr erstmal nach.
Nee, das finde ich, finde ich nachvollziehbar, aber Ja, das hat jetzt tatsächlich gerade mein Bild so ein bisschen verschoben, weil ich an den Aspekt jetzt nicht gedacht hatte. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass du schon so eine überschaubare, eingeschworene Mädchenklicke irgendwie so gehabt hättest. Aber da täuscht mich denn offensichtlich.
Hätte ich gerne. Ich wäre ja gern die Frontfrau von irgendeiner Band gewesen.
Nee, Frontfrau, das muss ja gar nicht sein. Man muss ja nicht, es reicht ja, wenn man so einen Teezirkel hat oder so und einfach über alles mögliche irgendwie nur so quatscht und über Bücher redet oder was auch immer. Das reicht ja. Man muss ja nicht Frontfrau von irgendwas sein. Okay, aber das heißt, aber hast du dich dann manchmal, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, hast du dich da manchmal dann so ein bisschen einsam gefühlt oder hast du gemerkt, dass dir da was gefehlt hat?
Ja, ja, total. Also das war eigentlich so ein grundlegendes Gefühl meiner Jugend. Irgendwie Grundschule war alles noch ganz herrlich und irgendwie Gymnasium haben sich so die Verhältnisse verschoben. Da gab es so Klicken und da habe ich irgendwie nicht mehr durchgeblickt, was da jetzt angesagt ist. Oder das waren auch noch nicht so meine Themen. Natürlich gab es schon Freundinnen und Gruppen, mit denen ich was gemacht habe. Aber gefühlt war das jetzt nicht so deep shit, wie ich mir das gewünscht hätte. Oder die haben halt so andere Erfahrungen gemacht, was für mich völlig außen vor war. Wenn alle da so ihre ersten Liebschaften oder sexuellen Kontakte besoffen im Weizenfeld hatten. Ich meine, bin ich ja froh, dass all das an mir vorbeigegangen ist. Wirklich all diese Kelche habe ich nicht ausgetrunken. Aber das war halt so deren Gruppenerfahrung. Das war so Standard und damit hatte ich nichts zu tun.
Aber Hamburg ist ja nicht weit, ne?
Ja, stimmt, ja.
Hamburg?
Ja.
Ja gut, aber wenn man da keinen kennt und so, ist ja nicht so einfach, oder?
Ja, das
ist die Frage, ob man da nicht irgendwie einfach sozusagen...
Ja, ja, habe ich dann ja auch.
Hingehen. Also, okay.
Das war ja so das erste Ziel, also jetzt generell für uns als Teenies, natürlich Hamburg mit der letzten Bahn reinfahren, mit der ersten dann wieder zurück nach Pinneberg und zwischendrin...
Wie lange dauert das, wie weit ist das?
20 Minuten?
Na, kommt drauf an. Von Pinneberg schon ein bisschen länger. Kommt ein bisschen auf die Bahn drauf an. Schon so 30 bis 45 Minuten.
Okay.
Also je nachdem. Oder halt jemand ist älter und hat schon einen Führerschein. Da bin ich mit einem Kumpel, der war dann eben schon älter, immer auf die Reeperbahn gefahren. Da gab es so eine ganz schlimme, eigentlich eine Lesbenkneipe. Liberty hieß die, glaube ich.
Aber das muss doch total gut für dich gewesen sein, weil du dann endlich da so unter deinesgleichen warst.
Ja, ja, aber die war auch echt abgestürzt. Also da waren so Kakerlaken auf der Theke und so weiter. Ja, ja, genau. Also da habe ich dann auch so geschnallt.
Hauptsache lesbisch. Also da kannst du jetzt nicht wählerisch sein.
Genau, nee, das gehört dazu. Da haben wir immer Dart gespielt. Es war so ein bisschen härteres Kaliber. Ja, nee, es gab noch nicht. Natürlich, das gab es alles in Hamburg. Und dann habe ich mich da langsam rangetastet. Aber jetzt nicht wie heutzutage, wo ich in den Jugendclub gehen kann oder ich verabrede mich im Internet. Das war ja noch nicht die Zeit, ne?
Nee, das stimmt.
Muss ich mich so langsam rantasten.
Mich gerade so es gelingt mir natürlich nicht, aber ich versuche mich, stellt mir schon besonders vor, wenn man praktisch so praktisch so alleine als lesbisches Mädchen da in diesem ganzen Umfeld ist und keiner tickt so wie man selber. Hattest du denn auch so Momente, dass du dir die Frage gestellt hast, wenn du irgendjemanden getroffen hast, irgendein anderes Mädchen, das könnte die vielleicht was sein? Oder ist die vielleicht auch so wie ich oder so? Also, oder hast du dir die Frage gar nicht gestellt, dass es auch andere geben könnte, die so sind wie du?
Doch, bestimmt. Also irgendwann habe ich es ja auch gezielt gesucht. Eben in Hamburg gibt es irgendwelche Gruppen, dann guckte man noch in Stadtmagazinen und so weiter. Okay. Aber in Pinneberg selber, ich weiß nur, da gab es immer schon Frauen, die ich extrem toll fand. Die waren ja aber immer mit Typen zusammen. Die tolle Schlagzeugerin oder sowas. Da habe ich natürlich auch nicht versucht, da irgendwas in die Wege zu leiten. Nee, irgendwie kam das alles nicht in Frage.
Ja, ist aber auch schwer, also jetzt so eine Frau dem Schlagzeuger auszuspannen, ne?
Na, sie war ja Schlagzeugerin.
Ach so, alles.
Ich weiß nicht, was er dann gemacht hat, aber ja.
Ja. Und aber wie ist denn so ein normales wie war so ein Wochenende von der 15-jährigen, 16-jährigen Sonja?
Ich glaube, dann hat irgendwo sicher was stattgefunden, sei es im Jugendzentrum oder auch mal wohin fahren. Es gab so zwei Personen, die haben dann irgendwann Käfer gefahren, dann haben wir uns in diese Käfer gesetzt und sind dann zu irgendwelchen Fäden gebraust. Ich habe mich dann aber meist nicht so wahnsinnig toll integriert gefühlt und alle haben schlimm gesoffen.
Ja.
Und ich war schlimm unglücklich. Also es war so eine Standardeinstellung. Es kann jetzt auch nicht immer so gewesen sein und da waren ja auch liebe Menschen dabei. Aber also ich hatte, glaube ich, einfach nicht meinen Platz gefunden. Ich wollte auch immer mit irgendeiner Person gerne Kunst machen. Also ich hätte wahnsinnig gerne Texte geschrieben und dann zeichnet da jemand zu oder ich mache mit in einer Band oder so. Das hat sich nicht so gefunden. Ich habe dann immer halt die anderen aufgenommen, während sie in der Band waren oder so.
Haben deine Eltern das eigentlich mitgekriegt, wie es dir so ging?
Na, also wir sind so eine Familie, da spricht man jetzt nicht so wahnsinnig tief über alles, was so los ist auf der Gefühlsebene. Deswegen, außerdem glaube ich, waren die auch mit sich selber sehr beschäftigt. Nee, also es waren jetzt nicht meine Hauptansprechpersonen. Ja, gar nicht.
Okay. Gut, manchmal ist es ja so, dass selbst wenn es nicht ausgesprochen ist, dass man da schon merkt, irgendwie, man versteht sich oder man weiß, was so gerade los ist, ohne das jetzt in extenso zu verbalisieren.
Nee.
Aber gab es so ein klassisches Outing bei dir eigentlich?
Nee, eben nicht. Also genau, klassisch wäre ja.
Aber jetzt sag nicht, das war jetzt erst im Podcast jetzt gerade eben erst.
Scheiße. Mama, Papa, es tut mir leid, ich konnte es irgendwie nie über die Lippen bringen. Aber tatsächlich ist es ein bisschen so, weil ein klassisches Outing wäre ja so, Mama, Papa, setzt euch mal, ich muss euch was sagen.
Oder genau,
so.
Ja.
Nee, da hatte ich auch gar keine Lust drauf. Und ich habe mich jetzt auch nicht so nah gefühlt, dass ich sowas hätte von mir geben wollen. Aber ich hatte dann eben irgendwann meine erste Freundin und dann haben sie es ja auch geschnallt und dann war das so. Und dann war das einfach so unausgesprochen. Aha, okay. Und dann irgendwann die zweite. Und
noch eine.
Das kann nicht auf. Dann irgendwann die dritte. Mein Papa hat irgendwann den schönen Satz gesagt, ich blick da auch gar nicht mehr durch mit deinen ganzen Ladies.
Das klingt aber wiederum ziemlich wild.
Ja, und auch süß. Und,
ja, das finde ich auch super, eigentlich ein sympathischer Kommentar doch auch,
total,
oder?
Total. Ja. Nö, und jetzt haben sich ja auch alle lieb, aber es gab jetzt nicht eine klassisch theatrale Outing-Situation und da hatte ich auch wirklich keine Lust drauf, ja.
Ich würde vielleicht noch mal kurz, weil du eben auch schon gesagt hast, also dass auch Film spielt ja in deinem späteren Leben auch eine größere Rolle. Du hast eben gesagt, dass du auch so eher immer auch Sachen begleitet hast oder dich auch durch Medien eher ausgedrückt hast. Wie kam das eigentlich in dein Leben und in welcher Form? Also wir sprechen dann ja schon auch von so relativ großen Prä-Handy-Zeiten, irgendwelche Videokameras mit relativ großen Kassetten, stelle ich mir da vor.
Ja, Kassetten, also wirklich noch Videorekorder. Eben, nachdem ich dann diese Stadtbücherei Pinneberg irgendwie abgefrühstückt hatte, bin ich immer mit der Bahn nach Hamburg-Altona gefahren. Da gab es die Videobibliothek und da habe ich reihenweise Videos ausgeliehen. Ich glaube, man konnte immer 10 am Stück. Und damit bin ich dann wieder zurück nach Pinneberg und habe
wir reden von VHS-Kassetten, ja?
VHS-Kassetten.
Die man zurückspulen muss, natürlich.
Ja, zurückspulen. Und die habe ich dann auch größtenteils kopiert. Und dann habe ich mir so einen Fundus an Filmgeschichte angelegt, den ich vor ein paar Jahren erst weggeschmissen habe, muss ich übers Herz bringen, weil was soll ich noch mit Videos?
Ja.
Und da habe ich mich dann durch die Filmgeschichte geguckt, ja.
Aber das ist ja noch konsumieren.
Wann hast du selber
und wie aufgenommen?
Genau, wann habe ich denn meine erste Kamera? Also ich glaube, mein erster Film ist nichts geworden, genau wie mein letzter Film. Mein erster Film, den habe ich versucht mit der Super-8-Kamera meiner Eltern. Die haben mir gesagt, die Rolle da drin hat so und so viele Minuten. Und dann habe ich mir ein tolles Skript überlegt. Da ging es, glaube ich, um die Rettung der Welt und Umweltverschmutzung und so. Also da war ich wirklich ein Kind. hatte er dann dieses Skript und habe dann sekundenweise gefilmt. Und dann war die Rolle aber vorher zu Ende und dann wurde es auch nie entwickelt. Also das erste große Werk ist jetzt verschollen.
Ah, da.
Und dann habe ich mir aber eine Videokamera zugelegt. Also zu Schulzeiten habe ich auf jeden Fall immer irgendwie gefilmt, ja. Dann habe ich so Bandfilme gemacht. Dann wollte ich irgendwann einen tollen Spielfilm machen mit der Sängerin der Band. Die hießen damals Witches Strike Back. Fand ich super. Und alle fanden auch diese Sängerin super. Die wollte Schauspielerin werden. Dachte ich, ja, passt ja. Aber die war leider dann sehr unstet. Und dieser Film ist auch nie zu Ende gefilmt worden. Sie wäre dann so im See, im Dorf meiner Eltern ertrunken. Und ich glaube, als Geist wieder, ach, was weiß ich. Und dann habe ich später, als ich dann studiert habe, auch ein paar Kurzfilme gemacht. Und da habe ich auch professionelle Schauspielerinnen gesucht. Und wir haben so Mini-Off-Off-Experimentalprojekte gemacht. Genau. Und mein letzter eben, es wäre das tolle Werk Klo am Zoo geworden. Ist auch nie fertiggestellt. Da hatte ich dann inzwischen eine Digitalkamera, auch noch auf Kassette. Und da habe ich noch die Kassetten, ich habe ihn dann nie geschnitten, weil es irgendwie nicht mehr funktionierte. Ja, und das war es mit meiner Filmkarriere, glaube ich.
Hast du in deiner, weil du gesagt hast, du hättest dir da so 10 Filme und so weiter ausgeliehen, hast du eigentlich in deiner Jugend irgendeinen Job gehabt, mit dem du dir so dein bescheidenes Taschengeld aufgebessert hast?
Nee, tatsächlich erst nach der Schule. Also da habe ich dann fleißig überall immer irgendwas mit Medien gemacht, so vorher nicht, nee. Also muss mein Taschengeld ja gar nicht so bescheiden gewesen sein.
Wie viel hattest du denn?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, kann sich noch irgendjemand an D-Mark erinnern?
Klar, ich rechne ja immer noch um.
Ja, genau.
Gott. Krieg ich aber immer Ärger für, von meiner Partnerin.
Kein Wunder,
ja, der zu Recht Milchkaffee. Auch.
Ja, zu sind Recht. Ja 10 Mark.
8 Mark, das geht doch nicht. okay, aber wenn du eigentlich dann ein relativ gutes Abi gemacht hast, total medieninteressiert bist, warum dann nicht gleich ein Studium, sondern was war zuerst, Pinneberger Tageblatt?
Genau, naja, das hat ja was mit Schreiben zu tun.
Ja, wurde
so.
Ich auch kann.
Da habe ich tatsächlich echt gut verdient, eine Zeit lang. Weil
aber hast du eine Ausbildung richtig gemacht? Oder wie war das?
Wie ein Volontariat oder sowas?
Noch nicht mal, ich habe einfach geschrieben.
Okay.
Ja, und aber auch für so ein Anzeigenblatt ganz viel, Pinneberger Tageblatt-Tipp, wo man dann als rasende Reporterin über die Dörfer fährt und dann wird hier irgendwie ein Markt eröffnet und da ein Preis verliehen und was weiß ich. Und dann bin ich da immer hingegurkt, auch wieder mit dem Auto meiner Eltern, dem ich anscheinend viel zu verdanken habe, und habe einen Artikel geschrieben und Fotos gemacht. Und man bekam pro Foto, das weiß ich noch, damals 25 Mark. Mhm. Und ich habe also echt viel Kohle gemacht beim Pinneberger Tageblatt. Und dann wollte ich aber in die große Welt, sprich ein bisschen in Hamburg gelandet, bei so einer Werbefilmproduktion oder beim NDR Sportredaktion, weil die haben auch geil gezahlt. Ich habe mich gar nicht für Sport interessiert, null. Aber da hatte ich irgendwie einen tollen Job eine Zeit lang. Da war ich bei so einer schlimmen Trash-TV-Produktion. Und warum eigentlich?
Aber alles so jobmäßig eher. Ungelernt
ja,
quasi.
Alles jobmäßig. Ja, weil ich wollte. Ich hatte ja auch keine Ahnung, ne? Also ich hatte wirklich keinen Plan. Erstens, was will ich werden genau und wie komme ich dahin? Ich erinnere auch noch so eine Szene, da war ich wirklich bei der Berufsberatung Pinneberg saß vor einer Frau und habe der erzählt, ich will Regisseurin werden. Und naja, was macht man denn da? Also das wusste nun wahrlich niemand. Und da gab es ja auch noch nicht wirklich Internet oder zumindest ich hatte keins.
Da gab es also, so Karten und so Filme, die man sich dann irgendwo angucken konnte oder so, ne?
Stimmt, da war was mit Karten. Ich habe jetzt eine ganz düstere Erinnerung. Also, aber das war süß, dass sie sich das angehört hat und ich glaube, meine Mutti ist mit mir auch da hingefahren. Irgendwann bin ich tatsächlich mal die Filmhochschulen mir angucken gegangen in Berlin und habe da aber auch nicht geschnallt, dass man ja zum Beispiel auch hätte Drehbuch studieren können, was für mich eh viel besser gewesen wäre, also schreiben. Wusste ich alles nicht. Und dann wusste ich auch nicht, dass man ja auch hätte literarisches Schreiben studieren können. oder Filmwissenschaft. Das wäre alles viel passender gewesen als das, was ich dann studiert habe, nämlich Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften und so weiter und so fort, weil ich keine Ahnung hatte. Hm. Ja.
Aber das hast du aber relativ spät da erst angefangen mit dem Studium, oder? Wie alt warst du da? Oder stimmt das gar nicht?
Also angefangen habe ich 98 in Berlin. So 95 habe ich Abi gemacht. Ja. Ich glaube,
das geht. Okay. Ja, das ist voll okay. Okay.
Kann man noch machen.
Absolut in Ordnung. Ja. Ich dachte, da wäre so ein längerer Zeitraum.
Nö. Okay. Bis dahin schön gearbeitet und ja. Und dann Berlin.
Ja, ja, und dann Berlin. Sehnsuchtsort gewesen?
Nee, nicht bewusst. Jetzt, wo ich da bin, denke ich, ja, ich möchte in Deutschland auch nirgendwo anders sein, sage ich mal so vermessen. Zumindest von dem, was ich bisher kennengelernt habe, passt es schon sehr gut, ja. Mhm.
Wie hast du das Berlin erlebt, als du hergekommen bist, Ende der 90er?
Ja, da gab es ja noch Einschusslöcher im Prenzlauer Berg, in den Gebäuden. Ja. Und das war noch... Es war noch nicht so schlimm durchgentrifiziert. Da gab es noch diese Geheimpartys und so.
Die du aber auch alle mitgenommen hast? Bist du hier so richtig tief eingetaucht ins Berliner?
Nee, auch immer nur so am Rand ein bisschen gestreift. Tatsächlich. Okay. Nee, auch da bin ich eher so rummeandert und dachte, oh mein Gott, und was mache ich jetzt? Und wie läuft das mit diesem Studium? Und ja, also funktioniert das so, wie ich da gerade rummeandere oder doch nicht? Und eigentlich will ich ja dann auch Filme machen und was weiß ich, was ich nicht alles will. Also ich habe ja auch ewig studiert und nebenbei dann andere Sachen gemacht. So. Ja.
Aber ab wann wurdest du denn dann mal so ein bisschen glücklicher? Denn die Sonja, die wir so aus der Teenage-Zeit eben kennengelernt haben, die war ja nicht so happy und die war ja irgendwo auch so emotional isoliert, sage ich jetzt mal, und einsam und so. Wurde das dann irgendwann auch mal besser?
Ja, genau. Also in Berlin und dann aber so schrittweise durch die Jahre. Also ich würde sagen, am glücklichsten bin ich tatsächlich jetzt und es begann so ab 40. Bis dahin war sehr viel wirres Zeug, also einmal emotional und auch mit dem, was mache ich denn jetzt und wie setze ich denn die Talente ein, von denen ich mir einbilde, sie zu haben oder die ich habe und ja, was mache ich damit? Und dann hat sich das so zunehmend gefügt und die Projekte, die ich gemacht habe, also sprich die Bücher, haben mich dann auch immer sehr glücklich gemacht und dann habe ich natürlich auch gelernt, über meine Gefühle zu sprechen und all diese Sachen, die man hoffentlich lernt, wenn man älter wird.
Aber ist das einfach so gekommen oder sprechen wir jetzt hier auch natürlich klassischerweise von Therapiegeschichten und so?
Nee, ich würde mal echt gerne eine Therapie machen, das hat bisher nicht, bisher bin ich ohne, ja.
Aber praktisch so 40 Jahre Unglück ist schon eine verdammt lange Zeit.
Naja, es ist ja nicht 40 Jahre Unglück. Das ist ein schöner Titel. Also es ist jetzt sehr fokussiert auf die eine Hälfte. Natürlich bin ich doch auch sehr freudebegabt. Also das bin ich jetzt, das heißt, das bin ich vorher auch gewesen. So.
Freudebegabt ist ein schönes Wort, ja.
Ja, also ich kann mich wirklich an vielen Dingen freuen.
Und ja, du wirkst jetzt ja auch nicht so trüb.
Nee, gar nicht. Ich finde, frustriert passt auch eher nicht zu mir. Ich habe mich ja immer schon an der Kunst gefreut oder sich so hineinversenken können in Bücher, die ekstatisch machen oder Filme. Und das Magische beim Machen von Kunst hat mich eigentlich immer beflügelt. So, das habe ich immer gehabt. Jetzt die Glücksfähigkeit im eigenen Umfeld habe ich mir so nach und nach erarbeitet, würde ich sagen, ja. Aber das waren jetzt natürlich nicht 40 Jahre Unglück, aber 40 Jahre rummeandern, ich denke, es ist aber auch okay. Ich meine, das machen wir alle irgendwie.
Für mich klingt so nach 40 Jahren nicht so, noch nicht angekommen sein. Gibt's das eher so?
Ja, und das haben nicht alle.
Okay. Nee, ja, damit, das könnte ich unterschreiben. Ja. Okay. Nicht angekommen sein. Aber ich habe jetzt generell nicht so ein Heimatgefühl oder also
meine ich auch nicht so abschließend, dass man sagt, okay, jetzt bleibt alles so für immer, sondern wir sind ja alle nur auf dem Weg immer, ne?
Ja, begrenzte Lebenszeit auf Erden.
Das auch noch. Ja. Und es ändert sich ja auch ständig immer alles.
Ständig, aber jetzt gerade nicht.
Das, wenn das gerade gut ist, dann soll das auch ein bisschen so bleiben. Ne?
Ja, jetzt wo ich hier vorm Rechner sitze, sieht alles ganz gut aus. Ja.
Sehr gut. Machen wir mal beim Studium weiter?
Ja. Hm.
Oder willst du woanders gerade hin, Christopher?
Ja,
oder
ich überlege gerade, wo jetzt der nächste richtige Schritt wäre.
Weil ich finde ja diese Master-Dissertation, ja, die finde ich schon spannend.
Sollen wir da mal jetzt dann drüber sprechen?
Von mir aus?
Weil sie hat ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sie so viele Filme geguckt hat und so.
Ja, und es gibt ja so absurd viele natürlich so. Also wir sprechen ja auch nicht nur, also obviously nicht nur aus Filmen aus Deutschland, sondern ja weltweit mehr oder weniger, ne? Mhm.
Ja.
Das Interesse dafür total nachvollziehbar, so, ne? Also das ist so eine Faszination oder auch wenn man sich mit Medien und Kunst beschäftigt, zu gucken, okay, wie findet überhaupt diese Zeit, wie wird die in auch gerade in Filmen aufgearbeitet oder eben nicht oder wie auch immer. Was sind denn, könntest du mit dem, was du dir dann ja auch, wie gesagt, an 400 plus Filmen und Serien, Fragezeichen?
Nee, kannst du nicht mögliche. So richtig,
alles mögliche, ja. Okay. Reingezogen. Mhm. Was gibt's so Sachen, wo du sagst, das ist wirklich richtig gut gelungen und war wirklich ein wichtiger Beitrag für
ja, klar.
Aufarbeitung oder sowas?
Ja, das ist ja ein irre weites Feld, also.
Ja, es gibt ja diese großen Dinger, die dann so alle sprechen, sprachen dann irgendwann von Schindlers Liste und der Untergang und was weiß ich so, ne?
Genau,
aber
ja, das sind eher die, über die ich mich geärgert habe. Ja, natürlich. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ja eben so viel gewesen. Also was ich versucht habe, ist so eine Art Überblick mir zu verschaffen und dann auch festzuhalten, wie dieses Thema NS und Holocaust dargestellt worden ist in Filmen und in den verschiedenen Ländern und durch die Jahrzehnte und was reproduziert sich ewig. Und für mich persönlich sind es eigentlich immer entweder so kleinere Filme, also welche, die nicht den Anspruch haben, so ist es gewesen und ich erzähle jetzt die ganze Geschichte des Dritten Reichs und habe da auch eine klare Interpretation, sondern ich greife mir einen kleinen Aspekt raus oder vielleicht eine Figur und das bleibt auch so in der Schwebe und es hat Ambivalenzen und es ist auf jeden Fall lebensnah nach meinem Empfinden. Also das sind eher immer die Filme, die mich gekriegt haben oder aber Dokumentarfilme, weil ich bei jedem Dokumentarfilm immer das Gefühl habe, dass ich da noch was mitnehme, auch wenn vielleicht der Style mir nicht gefällt oder das Thema nicht so, habe ich da trotzdem noch reale Menschen vor der Linse. Und der Film, der für mich eigentlich nach wie vor der beeindruckendste ist, ist aber auch einer der längsten und kompliziertesten. Und das ist dieser Dokufilm Shoah von Claude Lanzmann. Und der dauert 9,5 Stunden.
Ja.
Und da hat man eben sehr, sehr lange Gespräche mit Holocaust-Opfern, aber auch mit Tätern und Leuten, die zugeguckt haben und so weiter. Und der geht so irre in die Tiefe und der geht auch so voll in Traumata rein. Und der ist einfach wahnsinnig beschwerlich. Und da wird einem schlecht. Und das muss man erstmal durchhalten. Und den finde ich aber richtig, richtig gut. Also so, ich war da immer eher Fraktion Hardcore-Filme oder halt kleinere Filme und nicht der große Wumms oder sowas wie der Untergang, der dann behauptet, so war es in Hitlers Bunker und dann aber diese ganzen ekelhaften Täterfiguren zeigt, ohne überhaupt mal auszusprechen, was die gemacht haben. Also so, ja.
Ich weiß, in meiner Jugend wurde irgendwann in der Schule, also ich erinnere mich da jetzt gerade spontan dran, wurde in der Schule, oder vielleicht lief das auch parallel im Fernsehen, ich weiß nicht mehr, vielleicht lief es im Fernsehen zu der Zeit, gibt es irgendeinen Film, der hieß auch Holocaust oder so ein Dreiteiler oder sowas?
Ja. Die Serie Holocaust
von
Marvin Chomsky 1978. Das war eine US-Serie und die lief 79 in Deutschland im Fernsehen. Und das war so das erste Mal, Holocaust oder die Zeit des Dritten Reichs in so einem Serienformat in der Form aufgerollt. Und das hat in Deutschland irre viele Menschen erreicht. Also jeder zweite Erwachsene hat damals diese Serie gesehen. Und da kam auch das Wort Holocaust überhaupt erst ins Deutsche. Also vorher hat man noch Endlösung gesagt, ja, diese Nazi-Vokabel. Und da saßen plötzlich Familien vorm Fernseher und haben sich das angeschaut. Und da kam was in Bewegung. Also wurde plötzlich zu Hause drüber gesprochen. Plötzlich wurden die Menschen empathisch, wo man sich vorher nicht so interessiert hat für die Verfolgung der Juden. Und das ist diesem Serienformat gelungen, was dann von anderer Seite wieder total kritisiert wurde. Das ist kitschig und das kann man doch nicht machen als Serie. Aber eigentlich, also wenn man das so betrachtet an heutigen Sehgewohnheiten, finde ich die gar nicht schlimm kitschig, die Serie, sondern sehr, also sie versucht sehr viel Informationen zu vermitteln. Sie versucht ganz viele Stationen zu erzählen des Dritten Reichs. Und
das heißt, das kann man sich heute auch noch angucken, ohne dass man denkt, das ist komplett aus der Zeit gefallen.
Ich finde ja. Absolut, die Meryl Streep spielt damit.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ja.
Und das war einer dieser Wendepunkte. Es gab ja immer so Filme, die Generationen geprägt haben oder die zum ersten Mal dieses und jenes gezeigt haben. Also wie in den 50er Jahren Nacht und Nebel, diese Doku von Alain René, wo diese schlimmen Leichenbilder gezeigt worden sind. Und das hat dann eine ganze Generation in Deutschland erstmals zur Frage gebracht, liebe Eltern, was habt ihr eigentlich gemacht im Dritten Reich und so weiter. Und Schindlers Liste war dann ja auch der nächste Klopper. Also es gab immer so Meilensteinfilme.
Inwieweit unterscheidet sich das denn in den verschiedenen Ländern? Also jetzt wollen wir gerade mal in Richtung also Deutschland gucken, dann aber auch USA, UK, wird es wahrscheinlich auch Unterschiede geben. Osteuropäische Filme gibt es natürlich auch und israelische. Also kann man das irgendwie überhaupt sagen, da geht es mehr um Informationsvermittlung, da geht es mehr um Gefühl, was vermittelt wird. Geht das?
Ja, ist mehr so durch die Jahrzehnte. Also das ist natürlich enorm weit gefächert. Ich glaube, man kann sagen, dass so direkt nach Kriegsende haben erstmal alle Nationen versucht, so eigene Widerstandserzählungen ins Kino zu bringen. Also da ging es natürlich einmal um eigene Opfererfahrungen, in Deutschland auch. Also was haben die Deutschen im Krieg erlebt? Ging es jetzt nicht um Judenverfolgung oder so, das war noch überhaupt gar nicht Thema. Und dann ging es um Widerstandsgeschichten. Das war eigentlich in allen europäischen Ländern so. Wie haben wir gegen die Nazis gekämpft? Und
in Deutschland auch?
Ja, in Deutschland auch. Da musst du ja wieder unterscheiden in Ost und West.
Stimmt.
Natürlich. Klar. Also im Osten gab es dann ja ganz schnell diese antifaschistische Erzählung. Wir haben uns gegründet, weil wir Antifaschisten sind. Die Nazis sind im Westen und wir waren alle heldenhafte Kämpfer gegen die Nazis. Ist jetzt alles sehr vereinfacht. Ne?
Ja.
Aber generell ist so, im Laufe der Jahrzehnte wurden die Erzählungen schon immer differenzierter und man hat auch auf andere Opfergruppen geguckt. Man hat dann auch irgendwann, also am Anfang in Deutschland war ja stark dieser Mythos saubere Wehrmacht. Ne? Dann waren die Nazis, es waren so SS, SA.
Das waren die Bösen und die Wehrmacht
und vielleicht
war
auch
super.
Hitler, genau. Und die Wehrmacht konnte ja nichts dafür. Und das hat eigentlich sehr lange gedauert, bis das gebröckelt ist. Und eigentlich erst vielleicht 95 mit der Wehrmachtsausstellung, also wo damals so Fotografien öffentlich gezeigt worden sind. Die Wehrmachtssoldaten in ihren Alben kleben hatten, in ihren Fotoalben, wie sie so vor Leichen posiert sind oder wie sie an Erschießungen teilgenommen haben. Und dann hat man sich das näher angeguckt, also auch eigene Schuld näher angeguckt. Das brauchte dann immer ewig viel Zeit. So.
Sag du.
Ja, weil seit 2010 ist natürlich jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Das ist ja auch total viel entwickelt. Verfolgst du jetzt noch Sachen, die rauskommen? Also ich meine jetzt gerade letztes oder dieses Jahr war ja The Zone of Interest halt ein Riesenthema und so.
Ja, ich bin jetzt wieder so ein bisschen eingestiegen. Also ich hatte eben die Doktorarbeit, das wurde dann ein Buch, das ist 2012 erschienen und bis dahin habe ich alles verfolgt und dann noch so die nächsten paar Jahre, weil dann ich auch viel zum Thema geredet habe, Vorträge gehalten oder so bei Konferenzen war oder in Gedenkstätten oder auch noch Artikel drüber geschrieben habe, Filmkritiken immer zu diesem Thema. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich möchte nicht mehr mich mit Nazis beschäftigen, um das mal so platt zu sagen. Ich hatte so eine Nazi-Vergiftung. Es macht auch was mit mir, mir immer dieses Zeug anzugucken. Und ich will das nicht mehr eigentlich. Ich habe auch, weil ich immer sehr viel Bilder gesammelt habe, also mein Computer war voll mit Screenshots aus den hunderten Filmen, die ich geguckt habe. Oh. Und dann habe ich auch aus dem Dokumaterial immer Screenshots genommen. Und es gibt ja diese Filme, die direkt nach Kriegsende entstanden sind, als die Lager befreit worden sind. Und dann hatte ich da gerade einen dieser Filme am Wickel, weiß ich noch, und habe so immer angehalten, Screenshot gemacht, weitergespult. Und da waren dann diese Leichenberge. Und dann war so ein Bild, war auch so ein Leichenberg. Und dann war da ein Fötus und der war an der Nabelschnur. Und ich dachte so, Moment mal, ja, ich mache doch jetzt davon keinen Screenshot. Was will ich denn bitte mit diesem Bild? Also wem will ich das zeigen jemals? Und was soll das auf meinem Rechner? Und ich glaube, es ist zu viel. Ich glaube, ich möchte jetzt erstmal nicht mehr die Nazi-Expertin sein. Und außerdem habe ich mich erinnert, ich wollte ja immer Romane schreiben ursprünglich. So meine Kindheitsidee. Und wann mache ich das jetzt in diesem Leben, wenn ich jetzt ewig mit Nazis weitermache? Und dann habe ich erstmal keine Filme mehr geguckt. Ich mochte keine Filme mehr gucken und habe wieder angefangen, massiv zu lesen und auch zu schreiben. Und so kam der Umschwung. Und ich habe jetzt eigentlich erst mit Zone of Interest wieder vorsichtig angefangen, ein bisschen diese Filme zu gucken und mich da wieder, ja, für zu interessieren. Aber ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt. Ich habe doch schon alles gesagt. Und es werden immer noch diese Filme gedreht.
Und wie fandst du Zone of Interest?
Mich hat er gar nicht erreicht. Also ich verstehe immer oder ich kann mir vorstellen, wenn man pädagogisch arbeiten möchte, ist, glaube ich, jeder neue Film erstmal interessant. Das ist jetzt aber auch ein anderer Ansatz. Filme müssen ja nicht pädagogisch sein, ne? Nee. Aber was weiß ich, wenn man mit Schulklassen arbeitet, kann man vielleicht so einen neuen Film immer nehmen und dann daran Geschichte erklären, wobei der sich da, glaube ich, auch nicht so gut eignet. Mich hat der null berührt. Ich hatte das Gefühl, nein, jetzt schon wieder so ein Ausstattungsfilm. Ich habe die ersten Szenen gesehen, Rudolf Höss in seiner Badehose, so diese 30er Jahre Badehosen. Und ich dachte, nee, ich ertrag's nicht. Wieder die gleichen Frisuren und die gleiche Klamotte. Und wir stellen die Nazi-Zeit nach Kostümfilm. Und ich weiß, der hat garantiert Qualitäten und versucht auch einen Dreh, den man durchaus gut finden kann, also so rein über den Soundeffekt zu gehen. Aber ich konnte es nicht mehr sehen. Und dann die SchauspielerInnen, die immer wieder Nazis nachstellen und egal, wie toll ich die sonst finde, also die SchauspielerInnen, nicht die Nazis, ich bin eiskalt geblieben, ja.
Hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum trotz des Umstandes, dass es ja immer wieder praktisch Filme gegeben hat und gibt, wo praktisch der Horror dieser Zeit porträtiert wird, warum das trotzdem scheinbar nicht nachhaltig bei den Menschen verfängt? Und das ist gerade jetzt dieses stärker werden dieser rechtsradikalen Kulturen weltweit, Kulturen, falsche Wort, also dieser rechtsradikalen Einstellungen und Tendenzen, dass das keine nachhaltige Wirkung hat, diese Filme und diese Geschichten und diese Darstellungen. Hast du da eine Erklärung für?
Ich weiß nicht, Filme und Kunstprodukte haben ja immer nur eine begrenzte Wirkung. Also die haben ja sowieso schon mal keine breite gesellschaftliche Wirkung. Würde ich jetzt mal behaupten, die erreichen ja Individuen und das dann durchaus. Natürlich gibt's Leute, die wurden bewegt zu was auch immer durch ein Filmprojekt oder weil sie ein Buch gelesen haben oder haben dann begonnen, sich zu interessieren für ein historisches Thema oder ihnen wurde ein Horizont geöffnet oder die Bilder haben sie nie wieder losgelassen. Also das gibt's ja die ganze Zeit. Aber dass ein Film jetzt eine politische Stimmung rumreißt, das gibt es natürlich nicht. Das wäre dann auch zu offensichtlich. Also es wurde ja auch versucht nach Kriegsende, nach der Nazi-Zeit, wo die Alliierten versucht haben, die Westalliierten, die Deutschen sozusagen zu erziehen. Ja, durch oder zu Demokraten zu erziehen durch Filme und das geht dann ja nur sehr begrenzt. Also was wir jetzt ja gerade erleben, du meine Güte, es ist ja einfach so ein Riesenkonglomerat aus Scheiße, die da zusammenkommt, wenn ich es mal undifferenziert sagen darf. Und ja, was will man da? Natürlich macht man trotzdem immer kleinteilige Arbeit, wenn man pädagogisch arbeiten würde oder in der politischen Bildung und versucht genau das zu machen, aufzuklären und so. Und da kann das alles nützliches Mittel sein, Filme, Literatur, Zeitzeuginnen und so weiter. Aber davon, ja, wen überzeuge ich und wer kommt dann überhaupt zu solchen Veranstaltungen?
Für mich stellst du ein bisschen die Frage mit deiner Expertise und dem allem, was du dir da halt gerade irgendwie für die Dissertation und so reingezogen hast. Gibt es nicht auch Sachen, die tatsächlich einfach vielleicht gut gemeint sind, aber wirklich schlecht sind, ne? Also wie gesagt, wir hatten eben schon mal schön das Liste genannt, wo du gesagt hast, naja, ist jetzt nicht unbedingt so super, oder wir sind natürlich auch alle mit Guido Knopp und Hitlers, ach, was weiß ich, Wachhund bis Frauen, ja, whatever, ja, groß geworden. Was gibt's daran zu kritisieren? Weil man könnte ja theoretisch auch sagen, naja, Hauptsache es wird thematisiert und was du ja gerade gesagt hast, ist schon so, naja, das kann ja alles ein Auslöser sein für Leute, beschäftigen sich mit dem Thema und es ist ein Impuls, der gegeben wird.
Genau. Und das ist es ja teilweise auch. Mhm. Und Schindlers Liste halte ich, by the way, für einen der perfektesten Filme sozusagen. Okay. Also perfekt auf einer stilistischen Ebene. Ich finde ihn nur persönlich ganz, also, oh Gott, ja, wie soll ich sagen? Dieses Konstruierte und dieses Melodramatische, das ist jetzt nicht das, was mich erreicht, aber okay, natürlich ist er so gemacht, dass man gar nicht anders kann, als zu heulen, wenn sie dann in die Dusche getrieben werden und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass der einen großen Impact hatte, das auf jeden Fall. Die Guido Knopp-Serien, Hitlers, alles Mögliche, die wurde ja kritisiert und das würde ich auch auf jeden Fall sagen, weil die hauptsächlich auf Entertainment setzen und wieder auf diese Hitler-Marke, also hauptsächlich Hitler-Sales und dabei sich aber nicht angucken, dass sie ja Propagandamaterial verwenden der Nazis, dass sie es dann ewig weiter reproduzieren, dass die Propaganda, die in den Bildern steckt, viel stärker ist als so ein kleiner Off-Kommentar, dass sie davon profitieren, dass diese Bilder so zackig gemacht worden sind damals, weil die Nazis zwar nun mal sehr gut mit Propaganda und mit Filmen sowieso. Also es ist so eine ewige Vervielfältigung von Faschismusbildern. Die gehen ja nicht in die Tiefe, also die leben eher so von der schnellen Emotion, diese Serien.
Okay. Ich habe das, für mich reicht das Thema erstmal. Für mich gerade auch. Weil Sonja auch, du sagst, man muss jetzt nicht immer nur über Nazis
mehr
reden.
Nein.
Kein Hitler mehr.
Wie bist du denn dann geschrieben hast du ja schon immer, aber wie bist du denn dann auf die Idee gekommen und was hat dir den Impuls gegeben, dass du gesagt hast, so, ich schreibe jetzt mal meinen ersten Roman, den Hundesohn?
Genau, du wolltest eben Hurensohn sagen, ne?
Es liegt ja so ein bisschen beieinander irgendwo in dem Milieu, oder?
Ja, wird auch manchmal vertippt. Ja, ich glaube, es war so 2015 und ich weiß noch, ich wollte gerne schreiben.
Da bist du aber ja schon 40, ne?
Da war schon die gute Zeit angebrochen.
Eigentlich beginnt es da. Es begann eigentlich, als ich entnazifiziert wurde. Ach, guck mal, jetzt haben wir es doch. Ich habe mich entnazifiziert mit 40 und dann wollte ich einen Roman schreiben, aber ich hatte bis dato noch keinen Stoff gefunden, der irgendwie länger als 50 Seiten getragen hat. Und dann war ich auf so einem Work-and-Play-Camp, haben wir das genannt. Also wir haben uns im Schwäbischen irgendwo getroffen und so einen Bauernhof renoviert und da Quatsch gemacht. Und
aber wer ist wir?
Das ist meine Freundin, die dazu immer geladen hat, ein paar Jahre lang. Und die hat dann so aus dem Freundinnenkreis Leute zusammengesucht, die irgendwie Lust hatten, künstlerisch oder auch nur handwerklich tätig zu sein oder einfach nur ins Schwäbische zu fahren und da ein paar Tage.
Aber nur Flinter-Personen.
Nö,
das alles
war
Mögliche.
Wirklich, das war
alle,
Remix.
Die Bock haben.
Alle, die Bock haben, genau. Und da haben wir uns Bärte angeklebt.
Klar.
Weil, genau, das macht man. Und dann, weiß ich noch, wir haben so Milchkannen durch dieses Dorf geschleppt.
Klar.
Und so prollige Typen markiert. Und da waren wir sogar recht das erfolgreich.
Sehr glaubwürdig sicher, ne?
Ja, ja, nee, wir hatten Schlag bei Frauen, das hat man sofort gemerkt. Die haben gekichert, die sind rot geworden, egal welchen Alters. Wir waren so ein bisschen doof, aber auch charmant, ja. Und da habe ich also eine Figur entwickelt, weil die kam aus mir heraus. Es war dieser Typ, der war so ein bisschen bräsig, aber mit einem guten Herzen und halt Muckis. Und der hieß ziemlich schnell Hawk. Und der hat mich dann nicht losgelassen. Und dann habe ich mit diesem Hawk ein paar, ja, was eigentlich, nicht Kurzgeschichten, aber so ein paar Szenen geschrieben. Ich war damals immer in so einer Schreibgruppe. Und dann schrieb der sich sofort und dann dachte ich irgendwann, ich glaube, den mag ich, der hat Potenzial und vielleicht wäre der ja eine gute Romanfigur. Und dann habe ich um den herum mir Gedanken gemacht und der hat eine Biografie bekommen und eine Geschichte und einen Auslöser für seine Story und so ist das langsam gewachsen. Und der hat es dann tatsächlich getragen. Das war dann der erste Roman, ja.
Und wie schnell ging das von diesem mit angeklebten Bärten die Milchkannen durchs Dorf tragen bis zum, ja, das ist jetzt eigentlich eine richtig lange Geschichte und ich bin quasi nicht kurz vor Abgabe oder ist es fertig?
Genau, das waren dann ja die 4 Jahre. Also 2015, okay. 2019 kam der raus. Bis zum Januar 2019 habe ich noch am letzten Kapitel geschwitzt. Da hatte ich auch noch eine Krise, wusste nicht, wie es endet. Habe die Deadline gerissen, aber dann wurde alles gut. Und dann kam der raus, ja, 4 Jahre.
Und das heißt, du hattest dann auch schon vorher einen Verlag?
Ja, genau. Ich hatte zwischendrin so ein Stipendium vom LCB, also Literarisches Kolloquium Berlin.
Das hast du schon gesagt eben, ja.
Und das war ziemlich cool. Das machen die jedes Jahr. Da werden 10 Personen eingeladen, die an einem längeren Text schreiben. Und man trifft sich so über 3 Monate an verschiedenen Wochenenden und spricht über diese Texte. Und da hatte ich eben, keine Ahnung, ich glaube, man brauchte 50 Seiten vielleicht von diesem Hawk. Und den haben wir dann auseinandergenommen. Und ich weiß noch, was auch sehr toll war, man durfte sich eine Person des öffentlichen Lebens oder irgendwie eine Promi-Person oder eine Person, wo man denkt, die könnte zum eigenen Stoff passen, einladen. Dass die das auch liest, diese 50 Seiten und ins Kolloquium kommt und dazu auch noch was sagt. Und da hatte ich den Regisseur Dominik Graf eingeladen und der ist auch gekommen. Und ja, der hat dann so eine Live-Aufstellung mit mir gemacht oder so einen Live-Psycho-Check oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Der hat genau die richtigen Fragen gestellt. Da, wo es dramaturgisch bei mir noch hing, wo ich nicht wusste, mein Gott, wie soll ich das denn jetzt lösen? Hat er so einen ziemlich coolen Anstoß gegeben. Und ja, das war dieses literarische Kolloquium. Und die waren wieder so gut vernetzt. Also da wurde man dann am Ende, so nach Abschluss von diesen paar Monaten, veröffentlicht mit ein paar Seiten in so einem Magazin, was dann an alle möglichen Agenturen und Verlage geschickt worden ist. Und dann waren so die ersten 5 Seiten meines Romans Hundesohn in der Welt. Und daraufhin meldeten sich Leute bei mir per E-Mail und waren interessiert.
Jetzt Leute oder Verlage? Jetzt nicht irgendwelche?
Ja, also es waren ein paar Agentinnen und eine Lektorin. Mhm. Und denen habe ich dann jeweils mehr geschickt. Und die Agentinnen haben immer gesagt, ja, das ist ja ganz schön, aber was ist denn das für ein Genre? Das ist ja einmal Krimi und dann ist es eine Familiengeschichte und dann hat es auch noch Humor und ein Verlag will immer nur ein Genre, das muss ganz klar einzuordnen sein. Ist aber gut geschrieben, wenn ich mal wieder was hätte, könnte ich mich melden oder wenn ich mich dazu entscheide, was weiß ich, nur ein Krimi zu machen oder nur eine Familiengeschichte. Tschüss. Und dann war eine Lektorin, die Ulrike Ostermeier, wollte auch, dass ich mehr schicke. Und ich dachte schon, oh nein, sie wird wieder das Gleiche sagen. Und die hat gesagt, das ist super, das möchten wir gerne haben. Die war damals beim Kamper Verlag, Zürich. Und Kampa hatte sich damals neu gegründet und war auf der Suche nach dem ersten deutschsprachigen Titel und hat dann den Hundesohn rausgebracht. Und es war also mein großes Glück und lag eigentlich an den scharfen Augen von Ulrike Ostermeier, die mich dahin vermittelt hat. Und so kam das, dass ich auch ohne eine Agentur beim Verlag gelandet bin.
Dass der aus Zürich kommt, der Verlag, ist totaler Zufall gewesen.
Das ist Zufall. Also die wollten damals auch ein Berliner Büro aufbauen und sind eh immer am Expandieren und so. Also die waren eh auch in anderen Städten unterwegs.
Aber das ist ja jetzt kein, also den gab es kurz vorher, hast du ja schon gesagt. Ich glaube, habe ich es richtig verstanden, dass die vorher quasi nur übersetzte Auflagen macht, du das erste eigengeschriebene?
Naja, den gab es noch nicht so lange, genau. Also die haben ganz viele Lizenzen von AutorInnen, die also schon längst verlegt sind, was weiß ich, die ganzen Seminars und so, und suchten aber ein deutschsprachiges Debüt. Und da hatte ich das Glück, gerade am Start zu sein.
Und dann war es da. Und was passierte dann?
Dann war ich sehr beglückt. Mhm. Bin ich in die Buchhandlung gegangen und habe es gestreichelt.
Ja.
Und habe dran gerochen.
Und dann kam Geld und Erfolg.
Nee, also ist ja nicht so, dass da groß Geld kommt, weil man arbeitet ja 4 Jahre und dann kriegt man ein paar Kröten, aber es ist ja nie gemessen auf die Arbeitszeit. Natürlich dann verläuft sich das dann wieder.
Naja, ja, aber die Frage dann, ist ja, mit was für Erwartungen bist A, du da rangegangen und B, auch der Verlag? Also ist das, geht's da auch wirklich um Auflagenhöhen? Man sagt, man muss aber mindestens x-tausend davon verkaufen, sonst ist schlecht.
Ja, also ich hatte null Ahnung von irgendwas. Ich war ja nicht bisher im literarischen Business. Ich war auch nicht auf so einer Schreibuni, wo einem, glaube ich, auch nochmal einiges vermittelt wird vom Betrieb. Ich hatte wirklich null Ahnung. Und
das kann aber ja gut sein, oder? Oder meinst du, es war nicht
naja,
so?
Naja, nee. Jetzt, wo ich langsam,
illusorisch dann sein, so, ne?
Nee, wo ich jetzt langsam meine Erfahrungen sammle, merke ich, ich hätte mal gerne das vorher gewusst. Okay. Also alles Mögliche hätte ich gerne vorher gewusst. Also es gibt so ein paar Sachen im Literaturbetrieb, da macht man sich keine Vorstellung und dann rollt es einem die Fußnägel auf, weil dann geht es natürlich um den Markt und nicht unbedingt um die Literatur.
Das ist ja auch ein Business natürlich, klar.
Eben, genau. Und wer da eigentlich alles reinspricht und das war mir nicht klar. Ich war erstmal sehr glücklich und dann wollte ich möglichst viel lesen und dann kam aber leider Corona und hat so meine Lesungen massiv unterbrochen. Und das ging ja aber vielen so.
Mhm.
Genau, und ich habe dieses Buch immer noch sehr lieb, aber ich habe dann auch ziemlich schnell, also eigentlich schon sobald es raus war, habe ich nach einem neuen Thema gesucht.
Bevor wir beim neuen Thema weitermachen, würde ich tatsächlich gerne noch mal einen Minischritt zurückgehen. Und zwar, wir haben ja schon einleitend, oder du hast auch schon einleitend gesagt, irgendwie in was für einem Milieu sich diese Hauptfigur der Geschichte, dieser Hawk, da bewegt, sind praktisch eine fiktive Kiezgröße und so. Inwieweit hast du dir dieses Umfeld nochmal zusätzlich ausrecherchiert, um da auch so richtig reinzugehen und um auch authentisch zu sein? Oder hast du dir das alles so ersonnen in deiner Fantasie, wie das da so läuft und wie diese Menschen so ticken und so?
Nee, das kann man sich ja immer nur ersinnen, wenn man erstmal alles recherchiert hat, tatsächlich. Und das
hast du das denn recherchiert?
Ja, es hat mir große Freude bereitet. Also natürlich gibt's zu allem immer irgendwie Literatur und alte Filme. Also ich habe geguckt, Hamburger Hafen, 50er Jahre, 60er Jahre. Also wie waren da die Abläufe, Arbeitsbedingungen, bevor die Containerschiffe gekommen sind. Also wirklich so das alte Hamburg. Dann Reeperbahn, Rotlichtmilieu, bevor sich die Leute zusammengeschossen haben. Vorher hatten die ja noch so ein Ethos, sich zu verprügeln. Die hatten eine eigene Kiezsprache, super spannend. Da hat sogar ein Linguist mal ein Wörterbuch rausgebracht, zusammen mit so einer Kiezgröße, die es damals noch gab. Der hat sich dann später er hängt im Boxkeller der Ritze. Also da gibt's ja so viele Unikate von damals, über die irgendwie was bekannt ist. Oder, keine Ahnung, die Biografie von Domenica, dieser sehr berühmten Hure, wie die Leute damals gesprochen haben. Also wie hart es auch war, überhaupt nach dem Krieg, jetzt überall in Deutschland, aber auch da, also wie das Lebensgefühl hätte sein können in der Familie oder auf der Straße. Und da hole ich mir dann eigentlich immer ganz viel Literatur, aber auch Fotos. Es gibt ja zu allem immer tolle Fotobände. Irgendwie, es gibt einen von Anders Petersen, der hat auf der Reeperbahn in diesem Café Lehmitz fotografiert. Also so Nachtschwärmer, könnte man vielleicht sagen. Aber eigentlich totale Abrissgestalten. Da gibt's Filmmaterial, was man auf YouTube findet. Und ich habe mir alles reingezogen. Ich habe sogar noch Stadtführung gemacht. Ich habe St. Pauli-Führung mitgemacht und mit Leuten geredet. Und so setze ich dann nach und nach so eine Stimmung zusammen. Und dann erfinde ich da so drumrum. Mhm.
Ich muss ganz doof nachfragen, weil ich den Roman nicht gelesen habe. In welcher Zeit spielt der?
Der spielt hauptsächlich in den 80ern. Also es gibt eine Gegenwartsebene, die ist in den 80ern, eigentlich 89, aber vor dem Mauerfall. Und dann hat er aber Rückblenden bis in die Nachkriegszeit, weil dieser Hawk eben auch als Kind gezeigt wird. Und das ist dann nach dem Krieg, es sind die 50er, 60er, der haut ab nach Hamburg als Teenie, schlägt sich da am Hafen durch und kommt dann eben in so ein kriminelles Milieu. Mhm. Und ja, deswegen so eigentlich die ganzen Jahrzehnte einmal durch.
Wenn du hast ja schon lange überlegt gehabt, einen Roman und Buch zu schreiben. Warum eigentlich?
Weil ich schon immer geschrieben habe, weil mich Bücher schon immer begeistert haben. Und es fing vermutlich als Kind an mit irgendwelchen Katzengedichten und hat sich dann so durchgezogen.
Also, aber weil es aus dir raus muss, weil du Leute unterhalten willst, weil du eine Botschaft hast, kannst du das irgendwie für dich beantworten, warum du das machst?
Weil das mein Ausdrucksmittel ist. Also ich kann auf eine Art schreiben. Ich meine, wir können ja alle schreiben, aber das ist für mich eine gute Art, mich auszudrücken, aber vor allem auch Geschichten zu erzählen. Also ich unterhalte Leute tatsächlich gerne. Mhm. Ich stehe auch irre gerne auf der Bühne. Ich mache gerne Entertainment und ich mag es auch, Leute zu berühren. Also für mich ist immer das größte Kompliment, wenn jemand heult, wenn ich was vorgelesen habe oder jemandem schlecht wird oder wie auch immer. Man kann auch glücklich werden. Also irgendeine Emotion, wenn das funktioniert, finde ich das ganz groß. Und dann ist aber auch, glaube ich, so ein Gefühl von Schönheit, wie auch immer man das definiert. Also so eine Schönheit erzeugen, vielleicht eine Poesie oder auch gerne Poesie im Dreckigen oder da, wo man sie nicht vermutet oder im Kaputten, das ist immer so ein Thema.
Ich finde das ja spannend, was du gerade gesagt hast, dass du diese Geschichten erzählen willst. Da habe ich gerade so ein bisschen so gestockt und gehakt, weil so wie du das erzählt hast, gab es diese Geschichte ja nicht in dir, die praktisch so raus musste, quasi so was Jobst erzählt hast, sondern du hast diese Geschichte ja quasi gebaut, so wie so ein Haus, erst so ein kleines und das dann irgendwie größer werden lassen. Mhm. Da stelle ich mir die Frage, also gefühlt gibt es für mich vier unterschiedliche Arten von Romanen. Solche, in denen die AutorInnen im Grunde ihre eigene Lebensgeschichte oder Dinge, die in ihrem eigenen Leben irgendwie so passiert sind, verarbeiten, oder daraus aus irgendwelchen eigenen Erlebnissen so zehren, um die dann in einen Roman zu verpacken. Dann gibt's für mich dann gibt's nochmal zwei so Romane, die so komplett ausfantasiert sind. Ist so Herr der Ringe. Dann gibt's für mich die Kategorie, wo jemand eine Idee hat und sich das dann so erarbeitet, da durch recherchiert und so. Da sehe ich jetzt nicht vorläufig noch. Und dann gibt's für mich die vierte Kategorie, wo Leute bewusst irgendwas machen, ist. Also wie so ein Eigenexperiment machen, um sich bewusst in eine Situation zu begeben, um das denn in einem Roman verarbeiten zu können.
Ah, das Letztere klingt ja interessant. Was muss ich dafür tun? Dann mache ich irgendwie einen Trip und schreibe drüber.
Zum Beispiel. Ja, genau. Hier unser geschätzter Gast, Thorsten Nagelschmidt, der hat jetzt vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das heißt Nur für Mitglieder. Und der ist vor einer Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist er irgendwie, ich glaube, nach Lanzarote oder Teneriffa gefahren, hat sich sämtliche Staffeln von den Sopranos mitgekommen, die er noch nie gesehen hat. Hat die da denn geguckt in so einem All-Inclusive-Hotel und hat das bewusst als quasi wie so ein Eigenexperiment mit sich selber gemacht. Wie fühlt sich das an auf so einer Ferieninsel? Wie ist die Interaktion mit diesen anderen Gästen da? Wie viel Zeit hat man eigentlich? Und hat praktisch sich selber in dieses Experiment reingeschmissen, um daraus dann einen Roman zu schreiben.
Ah, okay, nicht schlecht. Ich gehe demnächst auf so eine Ayahuasca-Reise. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, vielleicht kann ich da dann ja auch irgendwas draus gewinnen.
Unbedingt. Oh, das liebe ich. Wohin gehst du denn da?
Ach, wirklich? Ich weiß nicht.
Aber jetzt sag jetzt nicht nach Brandenburg oder so.
Nee, nicht nach Brandenburg diesmal, sondern ins Wendland. Ich kenne die Leute auch nicht. Also ja, eine Freundin hat es in die Wege geleitet und sie meint, die Leute sind toll. Und ich dachte, Mensch, wann, wenn ich jetzt mal eine Ayahuasca-Reise? Ja,
da musst du genau die Augen aufhalten und alles praktisch so mentale Post-its irgendwie machen und daraus dann,
wenn das noch möglich ist,
den nächsten Roman machen.
Ja, das wäre ja schön, weil jetzt hätte ich gern ein Thema. Ich glaube, ich bin die Kategorie, ich brauche eine Figur und die Geschichte, also zumindest war es jetzt bei den Romanen so, bei den beiden, dass ich erst eine Figur brauchte, die Ahnung einer Figur und um die drum hat sich dann alles entwickelt. Also wenn ich mich in einen Charakter reinversetzen kann selber und dann kann ich anfangen zu recherchieren und Sachen drumherum zu bauen. Also das hat für mich bisher so funktioniert.
Aber könnte es stecken eigentlich auch, zu dem Mauerpogo kommen wir gleich noch, aber glaubst du, in dir stecken auch noch so ein, sowas komplett Ausfantasiertes?
Ich habe keine Ahnung, das werde ich dann ja bei dieser Ayahuasca-Reise feststellen.
Na gut, aber das wäre ja die Kategorie, also Eigenexperiment und die Verarbeitung von selbsterfahrenen Erlebnissen. Aber könntest du dir vorstellen, jetzt einfach, du schreibst jetzt so ein Herr der Ringe oder so ein Harry Potter oder so ein, oder sei es irgend so ein Spionage-Thriller, so ein John Grisham oder sowas.
Ich will ja nichts ausschließen, aber jetzt gerade fühle ich mich zumindest nicht so. Aber manchmal packen einen ja auch einfach Zeilen oder Worte und man schreibt die dann auf und dann später entsteht da sonst was drauf. Ja. Also es muss mich schon irgendwas anwehen. Ich glaube, ich bin jetzt aber nicht die Person, die im eigenen Kopf vor sich so eine Welt aufbaut, bis ins kleinste Detail, also abgeschnitten von der Außenwelt.
Ja. Denn ich hab eine Mandantin von mir, die ist Chinesin, die ist auch Autorin, die offensichtlich in China sehr erfolgreich, die sagt von sich selber, für sie ist Schreiben wie Stricken. Die kann sich jederzeit immer irgendwo hinsetzen und schreibt. Und ihr Mann sagt irgendwie, die geht ins Flugzeug, klappt das Laptop auf, schreibt einfach so die Sachen einfach so runter wie Stricken.
Toll. Ja, finde ich bewundernswert. Bei mir ist eher so hartes Starren.
Fleißarbeit, so ein bisschen Malocha auch,
oder? Die Tastatur, genau, dann mal so klick, klick und dann wieder Pause und dann wieder klick, klick. Und es ist wirklich harte Arbeit. So wie Schachspielen fühlt sich das an. Also da fließt nichts. Das ist stundenlanges Gefrickel.
Mhm. Aber hoffentlich auch, wie sich das gehört, mit ordentlich Frustrationen. Und Tagen, wo man sagt, boah, Alter, das schmeißt das ganze Ding jetzt in den Müll. Oder hast du das nicht?
Delete all.
Ja, schon. Wobei so lernprozessmäßig, es war beim ersten Roman schlimmer mit der Frustration. Und jetzt weiß ich ja, dass das alles Prozesse sind. Und dass wenn man auch nur einen Satz pro Tag schreibt, dass im Hintergrund ganz viel passiert. Blablabla, das will man dann alles nicht hören. Aber das stimmt natürlich. Ja, ich glaube, meine Frusttoleranz ist gewachsen.
Lass uns mal vielleicht zum Mauerpogo kommen. Also, also wir sind, haben jetzt ja auch mal mit, schon mit zwei, drei Leuten auch gesprochen, die uns halt direkt erzählt haben, wie diese ganze Ost-Punk-Soziation bei ihnen gewesen ist, mit aller Härte, die das ja für viele Leute auch hatte. Erste Frage, wie bist du überhaupt an dieses Thema angekommen? Also.
Ja, das war nach diesem Hundesohn, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich mich wirklich schön mit wieder toxische Männlichkeit beschäftigt und mit diesen Männerwelten. Und ich wollte gerne Heldin haben. Ich wollte gerne weibliche Hauptfigur haben. Und mehr wusste ich noch nicht. Ich hatte wirklich keine Idee. Und in dem Moment hat mich eine Freundin aber einer anderen vorgestellt, weil sie meinte, du, das ist die Kim. Die Kim hat eine spannende Lebensgeschichte. Das solltest du dir mal anhören. Mhm. Und dann habe ich Kim getroffen. Und Kim war halt Punkerin in Karl-Marx-Stadt. Und mit entsprechender dann Stasi-Aktengeschichte dahinter. Klar. Und so bin ich auf das Thema aufmerksam geworden und da habe ich angefangen, ganz viel zu recherchieren und da reinzutauchen und also nicht nur über Kim, dann später auch über andere Leute, aber das war der Auslöser.
Wie hast du denn dann recherchiert? Du musstest ja im Grunde zwei Themen recherchieren. Du musstest ja im Grunde historisch DDR recherchieren und dann musstest du ja diese Punkwelt auch noch recherchieren. Wie hast du das recherchiert?
Ja, auch wieder alles lesen, was ich finden kann, alles gucken, auch tatsächlich DDR-Literatur ganz viel lesen, also jetzt auch Texte, die nach der Wende vielleicht erst wieder entdeckt wurden oder da erst wieder veröffentlicht wurden oder so die sogenannten Dissidenten von damals gelesen, um so ein Gefühl zu bekommen, wie denn die Stimmung gewesen sein mag, ganz viel mit Leuten sprechen. Also ich habe wirklich viele Gespräche geführt mit welchen, die entweder selber Punks waren damals oder auch einfach nur Kinder oder Teenies. Oder ich habe zwei Menschen getroffen, die waren bei der NVA oder eine ehemalige Lehrerin. Oder ich habe mit Leuten telefoniert, die waren im Textilbetrieb, weil es gibt auch so Szenen in der Strumpffabrik und so weiter und so fort. Also eigentlich nur immer, wenn ich gehört habe, du kommst aus der DDR, dann Leute ausquetschen über so Szenen aus ihrer Kindheit, aus ihrem Leben. Und dann gibt's so gewisse Muster oder so ein paar Sachen, die haben viele erlebt. Und dann gibt's halt so ganz Spezielles, wie eben, wenn jemand im Knast war oder bei der NVA war oder so. Und dann habe ich alles aufgeschrieben und auch sprachlich versucht, immer mitzuschneiden, wie so in den 80ern vielleicht da gesprochen worden ist. Und so stückelte sich das dann so zusammen. Und dann hatte ich aber immer als Korrektiv eben Leute, die
eine Leserunden.
Ja, meine Leserunden und die, also Leserunden und dann später aber auch wirklich Korrekturleserunden bis zuletzt, weil ich wusste, mir rutscht da ganz viel durch, wo ich denke, wieso, ist doch ganz normal. Und das stimmt aber nicht. Das ist vielleicht normal Westen, aber nicht Osten. Und dann gibt's so viele feine Details. Und es ist natürlich toll, wenn man Stimmung oder Gerüche richtig trifft. Und es ist auch super, wenn man Sachen rausstreichen kann, die garantiert Westen sind, aber wo jeder aus dem Osten sagt, nee, so war das nicht. Natürlich wird da immer irgendwas drin sein, was historisch nicht stimmt. Andererseits haben viele Leute auch also eine unterschiedliche Erinnerung und ja. Sprachlich war es ja auch unterschiedlich, wo man gerade war, regional, was man da wie gesagt hat und so. Aber ja, das war dann so ein 6-Jahre-Projekt.
Wie arbeitest du denn dann eigentlich an sowas, wenn du sagst 6 Jahre? Ist das für dich wie ein, kann ja eigentlich nicht sein, aber das ist jetzt nicht für dich wie so ein 9-to-5-Job, dass du morgens um 9 anfängst, um irgendwann aufhörst, oder? Du musst ja nebenbei auch noch ein bisschen Geld verdienen,
damit das Loft da oben endlich fertig
damit
wird.
Beide
Lofts da oben endlich fertig werden.
Ja, für das Loft habe ich hart gearbeitet. Nee, also es waren aber so Phasen, wo ich halt viel in Jobs gearbeitet habe. Oder ich habe sehr lange für so ein Filmfachmagazin super gerne gearbeitet, musste ich immer die Kameraleute interviewen. So Geld verdienen. Und wenn ich dann frei hatte, schreiben, Aber zum Beispiel auch in dem einen Jahr, wo ich dieses Senatsstipendium hatte, habe ich wirklich nur an dem Buch geschrieben und dann nach Möglichkeit eigentlich schon nach dem Aufstehen, bis ich dann irgendwann zusammenklappe. Also dann schon so viel Zeit wie möglich. Und aber Recherche braucht ja auch Zeit. Also wenn man sich auf ein Thema stürzt, dann beschäftigt man sich ja ständig damit und liest auch dazu und hat dann immer so die Antennen auf dafür.
Und hast du, wie entsteht so eine Geschichte? Ich habe verstanden, praktisch im Kern ist praktisch immer der oder die Protagonistin und dann wächst darum diese Geschichte, aber weißt du, wenn du die erste Seite schreibst, weißt du schon, wie das Buch endet? Oder ist der Weg, ergibt er sich dann der Plot im Grunde während der im Schreibprozess?
Beides. Also ich hatte am Anfang eine Ahnung, wie es enden könnte oder in welche Richtung es gehen könnte. Ich hatte aber immer so eine Schlussbildvision von der letzten Einstellung von Thelma und Louise, wo die beiden im Auto sitzen und von der Polizei verfolgt werden und das Auto über die Klippe schießt. Und es ist eine bewusste Entscheidung, wir entkommen jetzt, die kriegen uns nicht. Und das Auto fliegt in der Luft und dann ist Freeze Frame und der Film ist zu Ende. Und das ist einerseits natürlich wunderschön, andererseits wissen wir, sie stürzen ab und werden das nicht überleben. Und diese Schlussbild-Power wollte ich in irgendeiner Form haben, ohne zu wissen, wie denn das bitte gehen soll und was hat das mit Punk in der DDR zu tun. Aber das hatte ich eigentlich immer so im Hinterkopf. Und dann gibt's so gewisse Stränge oder Ideen, die ich im Hinterkopf hatte, aber ganz oft wusste ich nicht, wie es weitergeht oder wie jetzt um Gottes Willen das nächste Kapitel aussehen soll. Also da ist viel Vorantasten und die Figuren machen ja auch eigene Sachen. Also ich habe nicht alles vorausgeplant, ich habe keinen Szenenplan und weiß, wo wann welcher Wendepunkt kommt, überhaupt nicht. Habe dann auch häufig so Mini-Krisen. Ich hole mir dann aber auch da immer Leute ran, also mit denen ich das bespreche oder denen ich vorlese. Oder ich habe jetzt auch bei diesem Buch, das habe ich auch schon beim ersten, zweimal eine Figurenaufstellung gemacht, wo ich eben FreundInnen ranhole und die nehmen dann Positionen der Romanfiguren ein und die kommen dann entweder in eine Szene oder ein Problem wird in den Raum geworfen und dann müssen die mal gucken, was die so fühlen und wie die miteinander umgehen. Und in der Regel kommt dann da immer irgendwas ganz Spannendes bei raus. Und das hilft mir dann. Also ich versuche eh immer so viele Leute wie möglich um mich rum zu involvieren. Ja, dass die auch noch Ideen einbringen oder sich mit Figuren identifizieren und damit leiden.
Mhm. Als du den Punk recherchiert hast, was war danach erstens, was war Punk für dich nach deinen Erkenntnissen? Also kannst du das definieren, was dieser Punk, zumindest dieser Punk, zu dem du recherchiert hast, war? Und zweitens, hat dich bei dieser Recherche und deinen Erkenntnissen, hat es da irgendwelche Überraschungen gegeben, wo du sagst, oh, das hätte ich ja nicht gedacht?
Also Punk war, glaube ich, für mich grundsätzlich oder das, was mich daran interessiert hat, so eine Energie, einfach eine jugendliche, also es muss nicht jugendlich sein, aber schon auch diese Energie, die man hat, vor allem in der Pubertät. Ich will was erleben. Ich will nicht so ein 0815 leben. Ich will nicht aussehen wie alle anderen. Ich möchte was von dieser Welt. Und ich habe auch noch die Power, alles Mögliche in Gang zu setzen. Und ich bin auch leicht entflammbar und habe ständige Emotionen und agiere das aus. Und das Wilde und das Kaputte macht mich eigentlich immer an. Und eben auch die Schönheit in Sachen, die laut sind, in Sachen, die vermeintlich nicht in die Ordnung passen. So. Punk in der DDR war natürlich nochmal was anderes, also wenn es da politisch wird. Und was mich überrascht hat, also ich wusste ja vorher nicht viel zu dem Thema oder gar nichts. Insofern habe ich mich da ja sowieso an was völlig Neues rangetastet.
Mhm.
Aber jetzt,
du hast in Zeitungsweise, hast du ja vorher schon so ein grobes Bild von überhaupt Punk und so. Vielleicht auch ein bisschen von Punk DDRs. Aber entdeckte sich das oder gab es da wirklich also Sachen, wo du sagst, okay, das ist wirklich, das war mir gar nicht bewusst?
Also mich hat nichts überrascht. Mhm. Ich habe mich ja vorher eben auch schon mit totalitären Systemen beschäftigt. Insofern, was einem passieren kann, wenn eine Diktatur meint, dass man nicht ins System passt, das war mir grundsätzlich klar. Und manche Sachen ähneln sich dann auch. Ja.
Okay.
Also keine komplette Überraschung, eher Begeisterung über die Power der verschiedenen Bands, zu denen ich dann gelesen habe oder deren Songs ich dann gehört habe und ja, diese Lebensgeschichten.
Was sind denn so Bands, die du besonders lieb gewonnen hast?
Naja, also so mein Lieblingsbeispiel war dann immer Namenlos oder ist es eigentlich immer noch, also eben die Band, die dafür auch bekannt geworden ist, dass alle Mitglieder sehr, sehr lange ins Gefängnis gegangen sind für ihre Texte und dann auch noch die Chuzpe, als sie dann wieder rausgekommen sind aus dem Knast, auch wieder aufzutreten, einfach wieder weiterzumachen mit genau diesen Liedern. Und ja, also eben auch dieser jugendliche Mut und dann zu dem zu stehen, was man einfach macht, das finde ich schon ziemlich grandios. Ich mag tatsächlich vom Klang her auch Schleimkeim total gerne, dieses Geschrei.
Die haben Hits auf jeden Fall, kann man nichts sagen. Ja.
Ja.
Ich muss ja sagen, wir hatten hier ja auch schon so ein paar Leute, die eine DDR-Punk-Vergangenheit hatten. Was ich tatsächlich überraschend fand und was ich nicht wusste, bevor wir uns mit diesen Personen näher beschäftigt hatten, wie durchsetzt auch diese Punkszene in der DDR von Stasi-Leuten und so weiter war. Das ist ja selbst in, und zwar jetzt auch nicht nur so in den Randbereichen, sondern das ist ja tatsächlich auch bei den wenigen Bands, die es gab, dass selbst da Mitglieder von der Stasi kontrolliert waren. Das muss ich sagen, das fand ich schon sehr überraschend. Das hätte ich so jetzt nicht erwartet.
Ja, total perfide, klar. Und dann hat man ja so ein Misstrauen immer im eigenen Umfeld. Ja, super mies, na klar. Und dann aber auch eben teilweise die Enttäuschung, wenn dann Leute nachher davon erfahren haben oder sich ihre Akte haben zusammenstellen lassen oder anderweitig erfahren haben, ach so, der hat mich bespitzelt.
Mhm.
Ja. Und dann auch dieses Unaufgeklärte. Also bei Kim war es auch so, dass eben sie dann irgendwann gelesen hat in ihrer Akte, wer sie bespitzelt hat. Und die Person hat es dann aber später geleugnet. Also wer hat dann im Nachhinein offen darüber gesprochen? Weil natürlich gab es immer Gründe. Und dass man als IM in der Akte stand, heißt jetzt auch nicht immer das Gleiche. Also
absolut nicht,
viele Gründe, warum das so sein kann.
Ja.
Und eigentlich gehört das dann ja auch zu einer Aufarbeitung oder so, dass alle irgendwie das für ihr Leben auch gut bearbeiten können, dass man drüber sprechen würde. Aber das können auch nicht alle oder können auch nicht alle ehrlich und das ist dann so schade. Aber ich meine, was weiß ich, ich lese ja nur darüber, ich habe es nicht erlebt, ne? Also ich kann jetzt immer nur sprechen aus der Position, wie ich das so von außen empfinde.
Ja, aber es gab ja schon, also das Buch ist ja irgendwie im August, September rausgekommen, also jetzt schon ein paar Monate, das ist doch einige Lesungen auch gehabt, das heißt, es gab ja schon Feedback darauf. Mhm, wie war das bisher und wie zufrieden bist du damit?
Bisher super, ich bin tatsächlich ganz glücklich, eben weil ich am Anfang auch großen Bammel hatte, vor allem eben gegenüber Menschen, wo ich weiß, die haben so eine ähnliche Geschichte. Mhm. Jetzt nicht nur, die sind ostsozialisiert, sondern die sind möglicherweise auch Ostpunk gewesen. Und ich schreibe nur darüber in Anführungszeichen. Bisher war das aber immer gut. Und ich habe eher so gehört, ja, dass es Menschen berührt hat oder dass sie dann geheult haben und dass Erinnerungen hochgekommen sind. Es wird jetzt sicher nicht bei allen so sein, aber was mich bisher erreicht hat, war so, dass ich dann erstmal aufgeatmet habe tatsächlich. Bin ich total froh drüber. Ja.
Aber höre ich da auch raus, dass dir das tatsächlich in
diesem speziellen Fall auch sozusagen wichtiger ist, dass es bei potenziell Leuten, die ähnliche Vergangenheit haben, sprich auch Ostpunks waren, dass es bei denen ankommt, als bei irgendwelchen westdeutschen ProfessorInnen.
Ja, ja, total. Mhm. Also klar, eben weil ich ja wollte, dass es gewisse Stimmungen wiedergibt. Natürlich ist es ein Roman und es ist Fantasie und das soll es auch sein. Und an vielen Stellen ist es auch sehr, sehr klar. Aber was weiß ich, wenn ich jetzt eine Verhaftung schildere oder so, habe ich schon versucht, mich immer an das zu halten, was mir erzählt worden ist. Mhm. Und es gibt auch so gewisse Abläufe, von denen ja alle berichten, dass ich da dann nicht allzu sehr in eine Fantasie reingehe, sondern eher das wiedergebe, was mir erzählt worden ist. So, ja, das finde ich enorm wichtig.
Warum hast du dir denn die Stadt eigentlich auch ausgedacht? Da hättest du jetzt ja auch auf eine existierende Stadt zurückgreifen können als Setting.
Ja, also dem zugrunde liegt so ein bisschen Karl-Marx-Stadt, aber es ist dann schon sehr abstrahiert. Ich dachte, wenn ich jetzt aber eine richtige Stadt nehme, dann kann man eben wieder sagen, es war aber an der Ecke ganz anders und der Pressluftschuppen hat ganz anders ausgesehen und dann darf ich mir da auch nicht irgendein Denkmal erfinden, sondern dann muss
Macht's ich den Karl-Marx-Stadt. Ein bisschen leichter
natürlich. Ja, ja. Also eben, ich möchte aber auch, dass es vielleicht dann doch was leicht Universelles hat und dass es auch klar ist, also dass ich da keine dokumentarische Geschichte erzähle, sondern es ist Fiktion, die sich hoffentlich irgendwie authentisch anfühlt, aber trotzdem ist es natürlich ausgedacht. Mhm.
Du hast ja auch viel mit Filmen und mit Drehbüchern zu tun oder zu tun gehabt. Hast du jemals daran gedacht, von einem deiner Bücher auch mal so Verfilmungskonzepte zu entwerfen und die Produktionsfirmen anzubieten?
Puh, aber das scheint mir ein langer, steiniger Weg. Also als ich mich mal kurz damit beschäftigt habe, wie wäre das, sollte ich versuchen, Drehbuchautorin zu werden, schien mir das echt anstrengend, weil da reden dann ja noch mehr Leute mit rein und man muss noch mehr das marktkonform schon im Vorhinein zurechtschreiben als bei einem Roman. Also das schien mir noch anstrengender. Ich habe mal.
Aber dafür schreibt man nicht 4-6 Jahre.
Kann man ja aber natürlich auch. Also ich hätte garantiert hinbekommen, 5 Jahre an einem Drehbuch zu schreiben. Nee, ich habe tatsächlich eine Zeit lang viele Kurse gemacht und habe auch ein paar Drehbücher für die Schublade geschrieben. Und hatte tatsächlich mal sogar Gespräche mit Produktionsfirmen, aber das schien mir jetzt noch schwieriger und steiniger und das habe ich dann wieder sein lassen.
Aber ausschließen, dass das verfilmt wird, tust du wahrscheinlich nicht, ne?
Oh, ich würde mich natürlich freuen. Ich finde, also beide Romane sind ja auch filmisch. Ich denke ja auch in Bildern oder hoffe, dass sich das auch sehr sinnlich anfühlt oder vor den Augen entfaltet. Also ich glaube, es wäre gut möglich. Ja, sehr gern. Also Leute sollen bitte die Rechte erwerben. Jetzt.
Wo ich vorhin so ein bisschen vielleicht halb im Scherz gesagt habe, Aufbauverlag, Hochkultur. Aber das ist ja schon ein renommierter Verlag im Gegensatz zu Kamper, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Spielt das für dich eine... Hat das für dich eine andere Bedeutung oder gehst du ran und sagst, ich will, dass das Ding raus ist und der Rest ist mir eigentlich egal?
Also an Hochkultur, ehrlich gesagt, habe ich so gar nicht gedacht. Aber was ich dachte, Aufbau ist natürlich der bekannte alte DDR-Verlag gewesen. Insofern ist es eine historische Adresse und da passt dieser Stoff natürlich super hin. Und zufälligerweise haben die ja auch dieses Jahr 80 Jahre Aufbau gefeiert. Mhm. Insofern passte das auch gut in deren Programm und deswegen haben sie es, glaube ich, auch genommen. Und so fühle ich mich da sehr gut aufgehoben, ja.
Wie läuft das eigentlich nach so einem Buchrelease ab? Oder noch vor dem Buchrelease, gab es da so eine richtige Werbekampagne zum Launch oder so ein Masterplan, dass du gesagt haben, so, wir bemustern jetzt die und die und dann versuchen wir dich bei den und den Presseorganen irgendwie unter zu bekommen als für Interviews und dann machen wir irgendwie eine Lesereise mit dir. Gibt's da so ganze generalstabsmäßige Strategien, wie so ein Buch möglichst gut in die Welt rausgebracht wird?
Na, ich sitze ja nicht in deren Konferenzen. Insofern weiß ich ja nicht, was die in ihrem Kämmerchen, was vermutlich kein Kämmerchen ist, sondern echt ein großes Konferenzzimmer, hier ein Saal, was die da so dann unter sich über den Mauerpogo sprechen. Aber natürlich gibt es eine Presseabteilung und eine Multimedia-Abteilung und eine ist für die Blogs zuständig und eine für die Podcasts und so. Und weiß nicht, inwiefern da groß strategisch gedacht wird oder alle nur ihren Job machen oder welche Position mein Buch da jetzt unter den vielen anderen einnimmt, weil natürlich bringen die immer sehr, sehr viel raus. Mhm. Was jetzt in diesem Fall sehr lustig war und mich gefreut hat und auch ein bisschen bizarr war, ist, dass es ja jetzt so ein Musikvideo gibt. Mhm. Weiß nicht, ob ihr das schon wahrgenommen habt.
Das habe ich wahrgenommen.
Genau, und das war, weil der Besitzer der Aufbauverlage, weil der Herr Koch steht ja sozusagen dahinter oder darüber, der hat sich in den Punk verliebt und meinte bei der Premierenlesung, Frau Schulz, in dem Buch, da kommen ja eben Songs vor, da können wir doch einen Musiksong draus produzieren, können wir doch irgendwie was machen. Und dann dachte ich mir so, ja,
mach mal.
Schöne Idee, genau. Ja. Ich erwarte jetzt erstmal nichts. Und dann hat er aber Leute auch überredet, angeheuert und zwei Wochen später oder vielleicht nur eine, es war wirklich hauruck, gab es dann einen Song, so einen 40-sekündigen Punk-Song.
Mhm. Und so ein KI-Video.
Ja, und plötzlich gab es den dann auch noch in zwei Versionen und die weibliche Version hat dann die Safi gesungen, Post-Punkerin. Und dann gibt's dieses sehr interessante KI-generierte Video, wo ultra viele Details aus dem Roman so drin auftauchen. Also das kann man gar nicht beim ersten Mal alles erfassen.
Ja, es ist wirklich auch sehr schnell vorbei.
Ja, und also das habe ich nun im Leben nicht erwartet. Ich weiß auch nicht, wo das hinwandert, aber es gibt jetzt ein Musikvideo zum Roman. Ja.
Hast du das gesehen, Christopher?
Nee, ich habe es leider nicht gesehen.
Ich dachte, ich hatte es verlinkt gehabt, aber.
Na, das müsst ihr doch spielen.
Ich hab's. Das teilen wir auf jeden Fall.
Alles natürlich.
Ja, mich hat es ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich sagen. Also,
ja.
Aber.
Mich erst auch und dann habe ich es lieb gewonnen, weil da ist dann diese kleine Punkerin, eben die KI-Punkerin und in ihrem Kinderzimmer sind dann Plakate an der Wand von Schleimkeim und Namenlos und den Ramones. Und dachte ich so, yeah.
Ich hätte noch mal gerade so eine Frage zu diesem, auch diesen, dieser ganze Buch-Business. Und gerade weil, du hast es eben auch erwähnt, das ist mir auf der Aufbau-Verlag-Seite aufgefallen, dass die ja auch so ganz explizit BloggerInnen ansprechen und dass natürlich dieses ganze Thema Bookstagram oder ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, so, also diese ganze Weiterverwertung von, ich glaube, eigentlich eher anderen Romanen, ich weiß, was ja gerade angesagt sind, diese erotische, wie heißt das? Das Genre habe ich wieder vergessen.
Du, ich frage mich das auch die ganze Zeit. Ich sehe das ja
auch. Wovon redet ihr?
Bin irritiert. Ja. Keine Ahnung. Das ist das große Ding.
Das ist der Nachfolger von so Vampirromanen, sowas. Das gibt's aber, da gibt es so eine erotische Komponente und das scheint echt ein Riesending zu sein. Ich habe auch vergessen, wie das heißt.
Ja,
also ich glaube, die Zielgruppe eher so weiblich gelesen, zwischen 20 und 30 und sowas. Spielt sowas aber irgendwie eine Rolle für dich oder wenn du oder bist du so, das ist gar nicht so das Thema.
Als was genau?
Die wird dann einberufen vom Verlagschef und die sagen, Frau Schulz,
nein, im Sinne
aber
von
beim nächsten Roman, da könnte jetzt schon mal so ein bisschen mehr.
Mit noch mehr Erotik rein.
Noch mehr Erotik, also mehr kann ich nicht. Dann.
Nein, im Sinne von ich meine,
ich bin mal gespannt, was kommt.
Naja, also eher in Richtung, wie kann überhaupt dieses Thema lange Geschichten auf Social Media funktionieren? Und das gibt's ja, ne? Dass Leute sagen, ich mache jetzt Buchreviews, die wahrscheinlich tausendmal mehr Leute sehen, als die Bücher gelesen werden. Also weil ich mich schon frage, ist das was ich mitdenken würde, wenn ich ein Buch schreibe, dass das irgendwie natürlich auch eine Art Verbreitungsoption noch ist.
Ja, irgendwas
oder daran ist. Oder generell, oder auch vielleicht gar nicht für dich bezogen, in Bezug auf dieses, ist das, rettet das das Buch, wenn mehr Leute TikToks zu Romanen machen?
Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich nehme das auch nur irritiert wahr, ohne es wirklich zu verstehen. Ich habe ja auch gerade vergessen, wie dieses Genre heißt. Ja, ich weiß nur, dass ein Freund meinte, das musst du schreiben, das geht wie geschnitten Brot. Ja. Und sehe, dass das immer beworben wird. Ich versuche ja, die immer dazu bewegen, dass sie auch mal den Mauerpogo bewerben. Naja, aber dann kommen diese Romantic-Whatever-Geschichten. I don't know.
Ich glaube, es heißt Dark Romance.
Richtig, das ist es. Genau.
Das kennst du nicht, Christopher?
No.
Das meinte der Freund, soll ich schreiben und dann noch irgendwie kinky und das kann man verkaufen.
Genau, wie blöd.
Ja, also wenn ich ganz schlimm drauf komme, dann, wenn ich nächstes Jahr wirklich keine Kohle mehr habe, was abzusehen ist, wer weiß. Aber das ist jetzt nichts, was aus meinem Herzen käme. Und das müssen dann ja die Leute vom Vertrieb beantworten. Also anscheinend läuft die Sache, sonst wäre es ja nicht auf allen Kanälen. Aber not my thing.
Aber sind das so richtig lange, so 200 Seiten plus, oder sind das so Kurzgeschichten?
Das ist Dark Romance im Bereich New Adult.
Ah, New. Oh.
Aber wir sind nicht mehr New Adult, würde ich sagen.
Nicht?
Ja gut, aber die Sonja kann das schon bedienen.
Meinst du?
Wenn sie wollte, ja.
Danke. Ja, also ich könnte vermutlich irgendwas bedienen. Ich meine, ja. Muss ich das jetzt?
Musst du ja nicht. Wir reden ja nur, also wir reden jetzt ja nur so um so einen Plan B in deiner Karriereplanung. Also ja, bisher läuft es ja in der Hochkultur gut.
Aber du weißt ja, wie es weiterläuft,
wenn man auch andere Standbeine hat.
So wie meine Mutter, das träumt sie vermutlich als nächstes, dass du
Dark Romance Autorin würdest.
Ja, ob ich meine Mutter doch mal glücklich machen werde in diesem Leben, das weiß ich nicht. Okay, ich notiere mir das mal als weitere Option.
Vielleicht jetzt auch nochmal als kleiner Tipp. Vielleicht ist das ja auch, wenn du noch mehr so auf die Nische gehst, und zwar Queer Dark Romance, vielleicht ist das nochmal eine ganz besondere Zielgruppe auch.
I don't know. Da müsste ich erstmal Marktforschung machen. Das mache ich, aber das macht ein anderer Teil meiner Persönlichkeit, nicht ich jetzt gerade.
Gut, schieben wir an die Seite. Muss ja auch bisher nicht sein. Hast du denn schon eine neuen Protagonisten für ein Nachfolgewerk?
Nee, ich bin tatsächlich, seit es rausgekommen ist, damit beschäftigt, zu überlegen, Mensch, wo kann ich denn noch lesen? Oder wo kann ich noch Leute drauf aufmerksam machen? Und mir da selber so ein bisschen, also mich selber so ein bisschen zu verbreiten oder dieses Buch, weil jetzt ist es in der Welt und jetzt möchte ich irgendwie das Leute das lesen und der Markt ist ja riesig und hart umkämpft und wie ihr ja gerade das Salz in die Wunde gestreut habt, bin ich ja nicht Dark Romance, New Young Adult, whatever, sondern der Mauerpogo und das ist ja dann auch noch DDR und so. Und damit bin ich jetzt, glaube ich, noch bis Jahresende auf jeden Fall beschäftigt, weil ich möchte, dass der gut in die Welt kommt. Und dann, also ich bin bereit, dass mich ein neuer Stoff befruchtet, aber bisher habe ich nur sehr vage Ideen gehabt und noch nichts Haltbares.
Das ist ein schöner Gruß an deine Presseabteilung. Die hätten sich mal bei uns melden können, ne?
Hallo, Judith, hörst du das? Nein, aber Judith ist ganz, ganz lieb und macht ganz viel.
Bist du mit Verkaufszahlen zufrieden, so wie sie sind?
I don't know, sowas erfährt man ja erst
mal. Wirklich?
Ja, oder beziehungsweise müsste ich
Könntest du aber rauskriegen.
Könnte ich vermutlich rauskriegen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so gut wäre. Also, I don't know.
Okay.
Jetzt kommt ja auch erstmal das Weihnachtsgeschäft und so.
Ich dachte, das ist euer Job, jetzt hier alles
absolut
in die Höhe zu treiben. Das
absolut. Keine andere Mission haben wir.
Das ist unsere Aufgabe. Und
deshalb haben wir dich auch extra am Einleiten dann noch schon mal eine Sequenz lesen lassen, um Also du kannst da jetzt mal die Verkaufsabteilung deines Verlages fragen. Die müssen ja keine absoluten Zahlen sagen, aber die können ja sagen, wie viel
prozentual
vor und nach Veröffentlichung dieser Podcast-Folge.
Okay.
Wird ganz steil nach oben gehen.
Oh mein Gott, ja, alle werden euch die Bude einrennen.
Bei uns nicht. Die kleinen lokalen Buchläden natürlich.
Ja, aber auch unter uns gesagt, ich weiß nicht, ob Jobs, darf ich das ver... Darf ich das
verrat's mal.
Jobs hat ja mit dem Verlag, der hat ja so einen Kickback-Deal mit dem Verlag gemacht. Mhm. Ne? Also wenn nach unserer Veröffentlichung mehr als, Zahl sage ich jetzt nicht, Bücher verkauft werden, kriegt eine Umsatzbeteiligung. Aber
nur
Jobs, ich nicht. Ja.
Weil ich gesagt habe,
ich mache Umsatzbeteiligung kriege ich dann.
Ich nicht.
Aber vielleicht können wir auch einen Rabattcode machen.
Ich auch nicht, by the way. Unverschämt.
Ja, da muss man halt hart verhandeln, Sonja. Dann läuft das.
Ja, das siehst du, und all diese Fähigkeiten müsste man eigentlich haben, wenn man eigentlich Autorin ist. Dabei will man ja nur schreiben und sonst nichts.
Ja.
Aber empfindest du da so einen Vermarktungsdruck tatsächlich? Dass du sagst, weil du sagst, du hast da so viel Arbeit reingesteckt, du bist mit dem Ergebnis zufrieden, die Kritiken sind ziemlich gut, so, mhm. Aber nur weil etwas gut ist und weil etwas gut besprochen wird und so weiter, bedeutet es ja tatsächlich noch nicht automatisch, dass es sich auch gut verkauft und dass es in die Hände kommt, wo es eigentlich hingehören würde. Hart umkämpfter Markt. Empfindest du das als anstrengend, dass du denkst, du musst da jetzt auch selber dich noch so in die, du bist ja eigentlich Autorin und du bist ja keine Waschmaschinenverkäuferin.
Nee, aber im Augenblick verkaufe ich so eine Pogo-Waschmaschine. Nein, aber doch, ich spüre einen Druck und eben aus den Gründen, weil es gibt ja gewisse Bücher, die sind eh schon prominent und in die wird dann noch mehr investiert. Die sind dann noch prominenter, die liegen dann auch überall aus. Also dass Bücher in Stapeln irgendwo liegen, wird ja auch bezahlt. Es ist ja nicht so, wenn man naiv denkt, das macht die Buchhandlung, weil sie es so toll findet, sondern nein, weil es bezahlt wurde. Und also was jetzt die großen Ketten betrifft.
Die Ketten, ja.
Ja, genau. Und dann komme ich mit meinem kleinen Roman und natürlich habe ich das Gefühl, ich muss da selber auch ackern. Also ich habe die Erfahrung gemacht beim ersten Roman, wo ich all das noch nicht wusste oder mich damals darauf verlassen habe, dass der Verlag die Dinge tut, von denen ich dachte, wieso, das steht da doch, das machen die dann doch, aber das haben die ja gar nicht gemacht. Mhm. Und das wollte ich nicht nochmal erleben. Also Aufbau ist jetzt anders, aber ich habe gelernt und höre es auch von anderen Autorinnen, man muss sich schon lieber hart auch selbst bemühen, weil man möchte nicht, dass das eigene Buch untergeht, an dem man jahrelang gearbeitet hat. Das wäre zu schmerzhaft.
Mhm. Ja, also wir empfehlen, wann kommt diese Folge raus? Kommt noch vor Weihnachten raus, oder?
Guck mal nach, ich glaube ja. Komm, das können wir aber auch beeinflussen. Ich sag mal ja.
So,
Spitzen-Weihnachtsgeschenk.
Wir erwarten von mindestens jedem zweiten unserer HörerInnen, dass sie das entweder für sich selber kaufen oder für andere kaufen, um es zu verschenken.
Super. Ja,
Besseres kann man eigentlich gar nicht. Selbst wenn man Weihnachten ablehnt und diesen ganzen Firlefanz da rumherum. Das ist ein wunderbares und sei
ein
es
Geschenk
nur,
für zwischendurch.
Ein Geschenk für zwischendurch und sei es nur, um von der Sonja so ein bisschen Druck zu nehmen.
Das wäre schön, weil ich habe jetzt auch nämlich schon Bauchweh die letzten Monate und es liegt nur daran. Und das würde dann verschwinden. Das Buch ist auch schön gelb. Es macht sich auch sehr gut.
Ja.
Das stimmt, ist wirklich hübsch.
Oder? Also mir gefällt das Cover total.
Ja, auf jeden Fall.
By the way. Ja.
Also und vielleicht empfehle ich dann nicht, sich zuerst dieses Video anzugucken. Weil das fand ich wirklich ein bisschen irritierend.
Ja, ich weiß nicht, ist es für die TikTok-Generation? I don't know.
I don't think so, ehrlich gesagt, aber egal.
Die Frage ist ja auch, ob die TikTok-Generation die Zielgruppe für dieses Buch ist, ne? Denn nicht jedes Buch ist ja für jeden.
Ja, ja, vermutlich nicht.
Okay, vielleicht abschließend zum Mauerpogo. Gab es irgendeine Kritik, die dich total überrascht hat? Positiv oder negativ, weil du nicht damit gerechnet hast? Vielleicht auf irgendeinem eigenartigen Blog oder ein TikTok-Video dazu oder sowas?
Also nicht, wo ich es gelesen hätte, aber jetzt auf einer der Lesungen war auch eine Person anwesend, die bis zuletzt auch mit Korrektur gelesen hat, also die mir auch ganz viel erzählt hat von ihren eigenen Erfahrungen, auch Verhaftungserfahrungen und so weiter und so fort, die ich im Gespräch eher so als sehr cool wahrgenommen habe, also echt eine coole Frau. Und die erzählte nach der Lesung dann, wie das war, diese Datei zu lesen. Da gab es ja noch nicht mal das Buch. Die hat wirklich die Korrekturfahnen von mir immer gekriegt und bis zum letzten Tag dann noch ihre Kommentare abgefeuert, die echt immer knallhart und richtig gut waren. Und dann hat sie diese schlimme Datei immer verschlungen und saß dann nachts alleine heulend in ihrem Haus, weil sie da diese Verhaftungsszene gelesen hatte. Und dann kommt natürlich auch so Scheiß wieder hoch. Und das hatte ich jetzt bei ihr nicht so auf dem Schirm, dass dann sowas kommt. Aber ja, das sind dann die Momente, wo ich denke, okay, da habe ich vielleicht einen Ton getroffen oder zumindest erzeugt es wieder ein Gefühl. Und ja, das war so ein Moment.
Aber es ist doch schöner Moment eigentlich, oder?
Total, ja, genau. Eben. Weil da hatte ich ja Angst, dass dann so jemand sagen könnte, war ja was für ein Scheiß.
Ja, die Punks immer noch sind auch, die Punks sind ja auch doch überkritisch, ne?
Sind die das?
Ja, ja, wie schon, ja, viele
ja,
schon.
Ja, 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 ja.
Nein, ja,
das sind tendenziell
nicht.
Sind das schon die, die Haar in der Suppe Sucher.
Wirklich? Ja. Also habe ich bisher, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ich muss noch erzählen, ich war jetzt nämlich gerade das Wochenende in Torgau. Und zwar hat der Gerald Pochop ein
neue
Buch gemacht, genau über Punkfrauen in der DDR, Tanz auf dem Vulkan. Mhm. Und da ist nämlich auch die Kim auf dem Cover, die ja auch mein Auslöser war für
die Beschäftigung die ist das.
Mit dem
okay.
Thema. Das ist Kim.
Okay.
Sehr, sehr cool. Und da war dann diese Lesung in Torgau und da waren ganz viele dieser Frauen anwesend, die im Buch porträtiert werden, also 23 Ostpunk-Frauen. Und da habe ich die meisten das erste Mal in echt gesehen sozusagen und die eben auch von mir sehr bewunderten, unter anderem war da Jana Schlosser von Namenlos und Mita Schabal. Und ich hatte sofort einen schlimmen Crush auf alle, eigentlich auf alle anwesenden Punkfrauen, weil die immer noch so eine Power hatten und man merkte, okay, die haben echt viel erlebt und die Stasi hat versucht, die kaputt zu machen, aber die haben es bis hierher überlebt und die sind irgendwie immer noch anders oder haben sowas Spezielles. Ich kann es gar nicht genau festmachen. Also ich war total geflasht und ganz happy, das erleben zu dürfen und ja, deswegen ist mir auch so wichtig, also es wäre, würde mich sehr glücklich machen, wenn eben welche von denen das lesen und dann das gut getroffen empfinden würden und nicht sagen würden, was für ein Scheiß, weil ich das einfach stark finde, so eine Biografie zu haben und dann
absolut.
Das später auch noch öffentlich zu erzählen.
Apropos Mita Schamal, die war bei uns ja auch schon zu Gast, wer in deren Leben noch mal so ein bisschen eintauchen will, der muss nur unsere Folge 180 hören. Da sprechen wir lang und ausführlich mit Mita.
Ja, die ist toll.
Ja, die ist echt toll. Okay. Bleibst du Autorin?
Bitte?
Bleibst du Autorin?
Ach so, bleibst du Autorin. Ja, wenn ich es mir finanziell irgendwie leisten kann.
Gut, für die nächsten 2 Jahre haben wir jetzt ja erstmal dafür gesorgt.
Ne? Eben. Nee, dann läuft die Sache ja eigentlich. Nee, auf jeden Fall. Also das ist wirklich das, was ich machen will, was mich glücklich macht. Und ich will jetzt nichts anderes machen. Natürlich muss ich in irgendeiner Form Geld verdienen, so. Aber ich denke mal, das werde ich auch hinkriegen. Du meine Güte, wie schwer kann das sein?
Wie sehe denn dein Arbeitsalltag, sagen wir mal, in 10 Jahren aus, wenn alles so richtig optimal laufen würde?
Oh, naja, dann würde ich mich morgens hinsetzen und am jeweiligen Stoff arbeiten. Und dann wäre ich aber nicht ganz so unter Druck. Dann würde ich zwischendrin auch immer noch Sport machen, wie sich das gehört.
Was für Sport?
Mich nicht ganz so quälen. Aktuell ist mein Lieblingssport Body Combat. Das ist Schattenboxen. Ne? Also ich haue in die Luft und springe und renne und mache Burpees, dass die Schwarte kracht. Das macht mich sehr glücklich.
Das klingt wahnsinnig anstrengend.
Ja, genau. Also man ist schweißüberströmt. Es bildet sich so eine Pfütze auf dem Boden. Man muss aufpassen, dass man nicht ausrutscht.
Aber wäre denn nicht auch der nächste Schritt dann mal so mit Full Contact, oder du willst du nur so in die Luft kicken?
Nee, ich möchte nicht in die Fresse gehauen bekommen. Was ich auch sehr gerne mag, ist Boxen auf so einen Sack. Also es macht mich auch total glücklich.
Ja.
Wirklich, es ist wunderschön. Mhm. Ich habe ja in dem ersten Roman auch viel darüber geschrieben, über Boxen und mich viel mit Boxen beschäftigt. Und das selber zu machen ist tatsächlich auch ganz, ganz wunderschön. Aber ich möchte nicht eine Person schlagen.
Gut.
Ja.
Was war der letzte gute Film, den du gesehen hast? Harter Cut.
Ja, ja. Boah, das ist jetzt nämlich schon wieder eine Weile her.
Oder eine Serie oder whatever.
Das Ding ist, ich gucke ja gerade nur wahnsinnig wenig, also wirklich absurd wenig Kino. Ich weiß, also das Letzte, was mir jetzt aufpoppt, das war aber nicht der Letzte. Ich weiß aber, dass der mich auch sehr happy gemacht hat. Auf der Sommerberlinale, also so ein paar Filme, die nach der Berlinale im Sommer im Open Air wiederholt werden, von der französischen Regisseurin Céline Sciamma. Die hat damals gemacht Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und danach, also der wurde sehr berühmt, und danach hat sie so einen kleinen auch Kindheitsfilm gemacht und der war wahnsinnig entzückend und ich habe den Titel nicht mehr parat.
Okay.
Also ja, ein kleiner Film, der sehr poetisch war. Mehr erinnere ich nicht. Ausradiert.
Und andere Bücher, die dich gerade glücklich gemacht haben oder bewegt haben? Glücklich muss ich nicht sein.
Möglicherweise auch Kim Le Lorison. Das Blutbuch fand ich ziemlich toll. Meine Mutter, by the way, auch. Der gebe ich immer meine Bücher, wenn ich sie durchgelesen habe. Die hat einen ganz schönen Literaturgeschmack. Mhm. Mein Papa liest nur Horror und Krimi auf Englisch. Und das Blutbuch mochte ich total. Und dann, doch, das letzte war, glaube ich, Annette Gröschner. Das mochte ich auch wahnsinnig gern. Bin ich sogar noch gar nicht ganz durch. Da fehlen noch, glaube ich, 20 Seiten. Schwebende Lasten.
Ja, das wäre dann ja vielleicht was, wenn Leute nach deinem Buch noch extra Weihnachtsgeschenke brauchen, können sie sich die damit ja mit auseinandersetzen.
Da gibt es sicher noch mehr. Es gibt ja so viele tolle Bücher.
Du hast gerade ja von diesem Schatten Martial Arts gesprochen. Gibt es noch andere Hobbys, das wir jetzt nicht von dir erwarten würden?
Also ich bin eine Marathon-Person generell. Das heißt eben auch diese Langzeitprojekte. Ich mache Langzeitbeziehungen. Ich laufe gerne Halbmarathon. Ich bin einmal den ganzen Marathon gelaufen. Ich finde es gut, wenn man langfristig in irgendwas investiert.
Ah, okay, aber das ist jetzt ja kein Hobby.
Nee, aber Sport läuft schon unter.
Ja, aber das stimmt. Das hätte ich nicht erwartet.
Ja, hast du recht. Sammelst du irgendwas? Hobbys?
Nee, ich weiß auch gar nicht, Begriff Hobby ist irgendwie so 80er Jahre. Da braucht man eine Modelleisenbahn oder sowas.
Hobby ist auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, töpfern würdest oder wenn du Schmetterlinge sammeln oder...
Nee, damit kann ich mich nicht identifizieren. Ich habe bis vor kurzem noch Ukulele gespielt.
Ach,
aber
das wäre zum Beispiel ein Hobby.
Okay, aber und bin damit auch aufgetreten, sehr trashigen Zusammenhängen.
Mit eigenen Songs?
Ja, natürlich.
Oder mit Schleimkeim-Covern?
Nee, aber das klang dann so wie ein Schleimkeim-Cover. Ja, weil zur Perfektion habe ich es natürlich nicht gebracht auf der Ukulele. Darum ging es ja auch gar nicht.
Okay, das habe ich nicht erwartet. Finde ich gut.
Habe ich das auch nicht erwartet.
Kommt das nochmal?
Ja, was denkt ihr euch denn überhaupt, dass ich Geige spiele?
Nein, gar nichts. Gar keine Musik. Nix. Hätte ich gedacht. Irgendwie schon.
Nee, also Moment mal. Ich habe immer schon, und warum, die Frage hatte ich ja eigentlich erwartet in einem Punk-Podcast, zähle deine Instrumente auf. Ich habe nämlich
haben wir noch nie irgendjemanden gefragt.
Noch niemanden gefragt, nein.
Ach, wie lustig. Ja, guck mal, habe ich auch
Okay, dann zähl doch mal deine Instrumente auf, Sonja.
Ich habe in der Grundschule begonnen, Gitarre zu spielen. Und dann wurde ich nämlich im Gitarrenunterricht gedisst von meinen MitspielerInnen, weil ich einen Modern Talking Sticker auf meiner Gitarre hatte. Da seht ihr schon mal meine
Spießer. Wo man nichts gegen sagen
kann.
Frühen Musikgeschmack. Naja, und dann habe ich Keyboard gespielt. Und dann bin ich einmal aufgetreten in der Volkshochschule Pinneberg mit dem Song It's a Sin von den Pet Shop Boys.
Sehr guter Song, ja.
Und dann war, glaube ich, ganz lange
mit Gesang.
Und dann, Moment, das war ja
Keyboard
dann,
und Gesang.
Nee, ich fürchte, es war ohne Gesang. Das war nur so.
Aber das war so ein klein subtiles Coming Out dann ja auch irgendwie, oder?
Es war sehr subtil, so dass ich es noch nicht mal selber mitbekommen habe. Ja, aber jetzt,
was für ein Riesenhit übrigens, ne?
Ja, aber das ist schon so eine Queer-Hymne doch auch,
natürlich,
oder? Ja.
Also damals in der Musikhochschule Pinneberg hatte ich noch nicht so Ahnung von Tuten und Blasen oder irgendwas. So, und dann war aber lange nichts instrumentemäßig. Ich glaube, dann kam erst wieder die Ukulele so 2012 oder so in mein Leben.
Ja, das war aber auch zu der Zeit ein ganz schöner Trend, dieses Ukulelen-Ding, ne?
Ja, es ist ja auch sehr lohnend, weil man an einem Wochenende schon alles lernt, was man braucht. Mhm. Natürlich nicht, aber für meine Zwecke ja.
Ja.
Ich hab noch mal eine Frage an Jobst.
Ja. Okay.
Und zwar,
jetzt
wenn Sonja essen geht.
Ja.
Und zwar jetzt nicht nur, um satt zu werden, sondern wenn sie sagt, mit ihrer Freundin und vielleicht noch einer Freundin, sagen, wir gehen heute mal gut essen. Mhm. Wo geht Sonja dann hin?
Tue ich mich schwer irgendwie.
Ja, deshalb habe ich dir die Frage gestellt, wenn es so einfach wäre.
Also dann so richtig Fine Dining,
nee,
da sehe ich Sonja nicht. Mm-mm. Also so 7 Gänge für 350 Euro, das Mm-mm. ist sie nicht. Aber auch so richtig so Imbiss, Currywurst sehe ich sie auch nicht. In der Schlange bei Curry 36.
Na, voll.
Aber beides, okay, das ist beides schon mal richtig. Dann vielleicht schon irgendwie sowas Gutes Asiatisches. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja? Soll ich es auflösen?
Bitte.
Ich würde sagen, tatsächlich.
Ich würde Richtung Thai, vietnamesisch.
Ja, das hätte ich auch erst gedacht, aber ich bin mutig und sage, Sonja geht tatsächlich gerne auch mal so richtig zu Urdeutsch essen. Die jetzt nicht immer, aber die so gut bürgerliche, so Wirtshausküche.
Ein schönes Eisbein, meinst du?
Ja, so vielleicht nicht, aber zum Beispiel so ein Wiener Schnitzel mit Gurkensalat oder so einem Kartoffelsalat, da sehe ich sie. Oder Indisch. Das wären jetzt meine beiden Tipps.
Mein Papa ist mal fast erstickt an einem Eisbein. Dann aber doch nicht. Das wäre auch wirklich peinlich gewesen. Currywurst würde ich gar nicht mehr vertragen. Ich glaube, da wäre mir 2 Tage später noch schlecht. Ich bin kürzlich indisch essen gewesen. Asiatisch trifft es immer. Ja.
Gibt es irgendwelche Läden, die du besonders empfehlenswert findest?
Nee, gar nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so die wahnsinnige Essengeherin. Einmal aus Finanzgründen und dann irgendwie ist es auch nicht so mein Entertainment. Und auch, ich mag eigentlich auch nicht sich treffen mit Menschen zum Essen gehen, weil ich so unbequem finde, dann 2 Stunden auf Stühlen zu sitzen an einem Tisch. Also das quält mich, das finde ich fürchterlich.
Also du hättest lieber so ein Sofa.
Ja. Oder so ein willst du lieber im Stehen essen?
Ein Stehpult hätte ich gerne. Nee, entweder sich bewegend oder liegend, aber auf jeden Fall nicht auf einem Stuhl, was ja so der allergrößte Horror ist überhaupt für den Körper. Deswegen essen gehen, also ich mag wirklich Genuss. Ich finde es ganz toll, wenn was lecker ist. Mich macht aber auch das Gelbe eines Spiegeleis wahnsinnig glücklich. Also es muss jetzt nicht 400 Euro so und so viel Gänge-Menü sein.
Welche Rolle spielt Musik eigentlich gerade in deinem Leben?
Gerade sehr wenig. Und könnte mehr, weil eigentlich mag ich gerne so rumhüpfen und singen zu Hause. Ja.
Was war das letzte Konzert, was dir so richtig Freude bereitet hat?
Ja, das war tatsächlich jetzt auch, wo ich in Torgau war bei dieser Lesung, weil dann...
Haben da nicht Bärchen und die Milchbubis gespielt?
Ja, erstens Bärchen und die Milchbubis.
Lieben wir.
Ja, eben, siehst du. Und ja. Davor Ex Hansaplast, Annette Benjamin.
Ja, lieben wir auch.
Ach, mit der Cindy am so Cello ist es oder sowas. Mit
Cindy am Keyboard und die Hits von damals. Mhm. Es brennt. Und alle im Raum haben mitgesungen. Mhm. Das war super berührend. Und da haben dann nämlich auch Jana Schlosser und Mita Schamal getanzt. Vorher schon, als auch noch Hits von denen damals gespielt worden sind. Also da hatte ich große Freude bei diesen Konzerten.
Und abgesehen davon?
War ich sehr lange nicht mehr auf einem Konzert. Nee, also habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, tatsächlich.
Okay.
Na.
Ich würde schon mal fast Playlist-Songs abfragen.
Ja.
Und zwar, wir haben so eine begleitende Playlist. Und du musst jetzt spontan zu folgenden Kategorien jeweils einen Song nennen.
Oh Gott, zwar, ich werde ja so ablosen.
Nee, gar nicht. Kriegst du gut hin.
Glaube ich auch.
Also ein Lieblingslied der 15-jährigen Sonja hätte ich gerne.
Okay, der 15-jährigen Sonja.
Von mir aus auch gerne Modern Talking. Aber es war mit 15 schon vorbei, glaube ich.
Das Problem ist, dass ich ja immer das Alter nicht zuordnen kann. Ich glaube, meine erste selbstgekaufte Single war von Prinzessin Stephanie von Monaco. Die hatte einen
Irresistible.
Hit, ja, genau. Oh. Die war ein One-Hit-Wonder.
Ja, natürlich.
Das nehme ich mal.
Das finde ich gut.
Aua.
Was ist aus der wohl geworden?
Aua.
Christopher hasst diese Playlist zu Recht,
ja, weil die unhörbar
ist.
Naja, es muss wehtun, sonst hat man nichts erlebt.
Wenn du Glück hast, gibt es das nicht auf Spotify übrigens, Christopher.
Ich bin mir relativ sicher, dass es gibt.
Wow. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt hätte ich gerne du bist ja jetzt Punk-Expertin, dank deiner ganzen Recherche, hätte ich gerne einen Song, der für dich Punk repräsentiert.
Punk repräsentiert. Ich kann nur sagen, welchen ich vorher noch gesungen habe, und das ist von Rosa Beton 16 Jahre Exil, weil den finde ich super geil.
Ja,
genau.
Ja,
wirklich, den finde ich geil. Aber ob der nun großflächig was repräsentiert, naja, warum nicht?
Das ist ein super Song, finde ich, tatsächlich.
Übrigens, Irresistible ist auf Spotify.
Ich freue mich. Okay, jetzt hätte ich gerne noch einen aktuellen Lieblingssong. Genre natürlich völlig egal.
Also aktuell höre ich ja nur das alte Zeug. Ich habe keinen blassen Schimmer, was so im Augenblick im Radio läuft. Wirklich nicht.
Ja, dann gern was Altes, whatever.
Was Altes?
Was du jetzt gerade, hast du heute irgendwas gehört, was du gut fandest?
Nee, wirklich. Ich habe meine Punk-Playlist gehört. Ist da noch irgendwas Jüngeres drauf gewesen? Nee, das war alles der alte Kram tatsächlich. Nee, da dürft ihr euch einen wünschen.
Komm, Christopher, dann kannst du einen guten Song auf die Playlist packen.
Ja, genau, jetzt ist die Chance.
Das ist deine Chance. Das macht die Playlist nicht hörbarer, aber ist ja egal. Okay.
gut, dann nehme ich, wenn ich das, darf ich das wirklich frei wählen?
Absolut.
Ja, darfst du.
Dann wähle ich von der mexikanischen Band Soga. Mhm. Und zwar den Song Necesito Salir.
Okay.
Aha. Cool.
Gut.
Nee, nicht Necesito, sondern Necesito. Das ist Spanisch.
Ja. Gut. Haben wir noch eine Frage?
Ja.
Oder sind wir bei der letzten?
Wir sind bei der letzten Frage, die darfst du stellen.
Okay. Die letzte Frage, Sonja, dieses Abends an dich lautet: Was würde die 14, na Teenage, das ist ja egal, also die Teenage Sonja, was würde die von Sonja 2025 denken?
Boah. Die würde sich freuen, dass die so guten Sex hat.
Das ist eins der besten Schlusswörter, die wir je hatten.
Ja.
Danke für deine Zeit, Sonja.
Ich danke euch.
Dankeschön.
Also wirklich stundenlang. Ich hoffe, das hört sich auch jemand an.